Jetzt weiß ich irgendwie mal, wie sich Schmidt eine Zeit lang gefühlt hat, bevor so der Rhythmus und auch bevor der Podcast so richtig Einzug erhalten hat in seinem Alltag und man dann auch wieder das Gefühl hat, es ist gar nicht so früh morgens, ja? Irgendwann, wo du dann so gelernt hast, dein Körper gelernt hat mit Body Memory, dass es offenbar einmal die Woche ein bisschen früher losgeht, irgendwann fällt es einem nicht mehr so schwer. Normalerweise mache ich immer schon ganz viel und dann ist es irgendwie so 9:30, 10:00, dann geht's los. Jetzt habe ich eine alte Kunst, einen alten Trick wieder ausgepackt aus meiner Vergangenheit und das ist die Kunst des harten Ranschlafens an Termine.
Ah.
Und das habe ich jetzt auch gemacht. Ich musste noch nicht viel erledigen und ich habe wirklich exakt an diesen Aufnahmetermin herangeschlafen, weil ich auch jetzt hier mit einem Laptop und einem Mikrofon aufnehme, nicht bei euch sein kann, weil ich weit, weit, weit weg bin. Und
du bist ja an einem exotischen Ort.
Ich bin an einem ganz exotischen Ort in Kassel.
Genau. Und bist du jetzt praktisch noch im Pyjama?
Ja.
Ist es die erste Podcast-Folge, die du im Pyjama aufnimmst?
Also Pyjama ist schon euphemistisch für das, was ich trage.
Na, ich stelle mir vor, dass du so aus Seide praktisch auf deinen Körper angepasst und genäht so einen ganz feinen Seidenpyjama trägst mit so blau-weißen Streifen.
Nee, ich will das frei heraus sagen, sitze hier in der Unterhose und ich habe mir hier so ein Setup aufgebaut. Das sieht eigentlich aus, als hätte sich jemand so Equipment gekauft, um Leute im Internet zu beleidigen. So sieht's aus. Also wenn ich jetzt ein Foto von mir machen würde, müsste nur noch oben links in die Ecke so eine kleine Deutschlandfahne und fertig ist der Wutbürger.
Und das klingt alles so bodenständig. Sag mal, Klaas, bist du schon in der Rolle des Jan?
In der Rolle des Jan Rothe, möchtest du wohl wissen,
ja.
Als ausgewiesener Check-Check-Fan.
Ja, als ausgewiesener Check-Check-Fan bist du in der Rolle.
Du, für mich, ich bin natürlich nur dann in der Rolle, wenn es auch sein muss, weil ich kriege ja die Pausen nicht bezahlt. Aber es ist schon so natürlich, dass wenn ich als Schauspieler unterwegs bin und ich bin der Jan Rothe aus Check-Check jetzt für einige ausgewählte Tage hier, dann gehe ich natürlich in die Figur hinein. Dann schaue ich, welche Farben muss ich da jetzt spielen, so, ne? Was muss ich da jetzt nach außen kehren? Wie viel sind auch Anleihen aus meiner eigenen Persönlichkeit? Wie viel ist also Method Acting? Wie viel muss ich mir tatsächlich erarbeiten, so richtig erspielen? Und dann ist es für mich auch ganz schwer, nach dem Dreh das wieder abzuschütteln. Deswegen habe ich mir reinschreiben lassen, die letzten 2 Stunden nach der letzten Klappe kriege ich auch noch bezahlt als Endkonzentrationsphase, weil ich da wieder aussteigen muss aus dem Charakter. Ah. Versteht ihr?
Und musst du dich auch erstmal so warm spielen oder wenn da die erste Klappe fällt, bist du direkt da?
Nee, ich komme schon so 15 bis 20 Mal komme ich so also tue ich so, als wenn ich so zur Tür reinkomme, sag hallo, guten Tag, na, was machen Sie denn hier? Also so, ich mache so eine Improvisation erstmal. Und probiere mich da so hineinzuarbeiten und jeder, der Check-Check kennt, weiß, dass Jan Rothe, der Charakter, den ich da darstelle, ganz anders ist als ich persönlich.
Ja, ja. Ja, ja.
Der hat also nichts mit mir zu tun. Es ist nicht etwa so, dass der praktisch so ein bisschen ist wie ich, nur mit anderem Text und anderen Umständen.
Nein, so ist es nicht. Du bist der deutsche so Danny Day-Lewis und es findet im Grunde eine Metamorphose, nicht mal eine Verwandlung, sondern eine Metamorphose statt. Du hast wochenlang, das weiß ich ja auch, hast du so flüssiges Ben & Jerry's gegessen. Das hatte mit der Rolle nichts zu tun. Aber du hast dich da parallel praktisch auch auf die Rolle vorbereitet.
Ja, ne, ich hab mir tatsächlich innerhalb der letzten...
Du hast ganz viel zugenommen. Ja, aber genau, das hat mit der Rolle nichts zu tun.
Ja, exakt, so war's. Ich habe in den letzten 3 Jahren super viel zugenommen. Im Prinzip so wie Christian Bale. Also ein menschlicher Jojo-Effekt war ich, hatte aber mit der Rolle nur am Rande zu tun, hat die Schauspielkollegen aber beeindruckt.
Ja, und hast du schon am Set alle angeschrien? Weißt du, so wie Tom Cruise, großer Corona-Ausraster. Klaas Häufer, hier pfeift er sein Team
oder
zusammen.
Oder Christian Bale,
auch
wenn,
Christian
der,
Bale,
wenn
ja.
der Beleuchter im Bild rumläuft.
Was hat der nochmal geschrien?
Ja, wegen Licht, ne? Da war irgendwo, war hinten ein Beleuchter, der war wohl nicht schnell genug fertig und dann hat er den da zusammengepfiffen.
Ja, ja. Der war gerade in seiner Kunst, wie du es gerade beschreibst, Klaas, und dann lief der da rum und hat da an der Lampe rumgefuhrwerkt.
Ja,
also es gibt ja wirklich, also jetzt mal ernsthaft, ne? Man weiß ja, wie so ein Set, also klein und groß, ist ja von der Mechanik ungefähr ähnlich, ne? Na klar, gibt's also große Hollywood-Filme, da stehen dann da sicher an jeder Position nochmal 3-mal mehr Menschen und draußen stehen 20 Trucks mehr, aber so von der Hierarchie ist es ja ungefähr gleich. Vielleicht ist die Ansprechbarkeit des einen oder anderen ein bisschen anders, aber man kann sich das so schwer vorstellen, dass wenn man so alte Geschichten hört von irgendwelchen Sets, wo es dann tatsächlich zuging, wie so ein Patriarch, der dann da hinkommt und er ist dann der Regisseur und er lässt sich dann da alles einfach so hinlegen und dann geht's los. Das kann man sich ganz schwer vorstellen. Ich habe zum Beispiel, eine von diesen Geschichten ist ja, dass Dieter Wedel, der naja, also der Regisseur, möchte ich mal sagen, Dieter Wedel, hat sich ja manchmal auch ein Gerücht, ne? Bitte, also lieber Anwälte, ihr habt Besseres zu tun aktuell.
Ja, ja, gerade im Fall Wedel, da gibt es ja noch andere Dinge jetzt zu bereinigen.
Hat er ein bisschen was zu tun,
Podcast, ja, hier zum Fallen zu machen, ne?
So ist es, genau. Und aber was ich gehört habe, ist, dass während der Take lief, ne, da muss ja der Regisseur dann vor der Videokombo sitzen und dann sieht er den Take und muss er entscheiden, nehmen wir den so oder machen wir den nochmal. War das in Ordnung? So, was gibt's da für Kritik? Und während er sich das angeschaut hat, hat er also seine Hand so ein bisschen so weggemacht vom Körper und dann hat die Regieassistentin an seinem kleinen Finger gelutscht. Währenddessen. Also bis es so weit ist an so einem Set, muss man wirklich sagen, da lief es vorher schon nicht rund.
Ich wollte das immer, diese Atmosphäre, ne, die ja auch also die Kunst, die große Kunst beschreibt irgendwie, die wollte ich immer bei Duell um die Welt dir ein bisschen nahe bringen.
Naja, klar,
du bist nie drauf eingegangen.
Du hast dich, ne, was heißt nie drauf eingegangen, du hast dich halt schon auch benommen wie Werner Herzog, indem du da einfach fies rumgestichelt hast und probiert hast, das explosive Fass, Klasse vor Umlauf, in die Luft zu jagen, damit du ein bisschen Intensität hast. Im Prinzip bist du da wie so ein Volksbühnenregisseur, der erstmal seinem ganzen Ensemble eine Backpfeife knallt, damit man das auch spürt.
Nee, Schmitti hat es immer gemacht wie Bertolt Brecht. Der ist praktisch aus dem Flieger rausgestiegen und dann hat er erstmal so einen Stuhl zerknallt an deinem Rücken, dass erstmal so eine Grundspannung da ist. Weil so hat es Brecht gemacht. Der ist auf die Bühne, hat dann so einen Stuhl zerstört und dann war erstmal so ein Grundwahnsinn in der Truppe.
Aber Klaas, erinnerst du dich manchmal, wenn wir jetzt so nochmal über Duell reden und auch so die Zeit, in der es so kurz davor war, dass ihr jetzt vielleicht gar nicht mehr so auf Reisen geht, ne?
Ja.
Da gab es so eine Begegnung, an die werde ich mich mein ganzes Leben erinnern, es war in Las Vegas und da hat das Zirkuspferd, Klaas Häufer Umlauf, hat beschlossen, dass ihm das gar keinen Spaß mehr macht, aus einem Heißluftballon rauszufallen. Und dann war da ein Riesentrara und da haben wir uns so richtig angeschissen vor irgendeinem Spielcasino und so. Und heutzutage muss ich da ehrlich sagen, du hattest da einen Punkt. Man kann sich drüber streiten, ob man jetzt unbedingt aus einem Heißluftballon fallen muss am nächsten Morgen oder ob man irgendwie, ich glaube, mein Argument war so, du wirst dafür bezahlt, also mach.
Gutes Argument.
Und es ist jetzt so.
Menschlich.
Ich will sagen, damals habe ich es nicht so verstanden, was dein Punkt war. Weil es für mich wirklich völlig eine andere Dimension war, dass du bist 8 Jahre da überall raufgeklettert und runtergesprungen und irgendwann hast du Angst gehabt.
Wollte Klausi seinen großen Hit nicht mehr spielen?
Nee. Genau. Das ist so, Metallica spielt halt irgendwie Enter Sandman nicht mehr, oder keine Ahnung.
Naja, oder Rex Gildo spielt Hossa Hossa nicht mehr. Ne?
Ja, nur noch Jazz.
Also es ist so, ja, dass vermutlich irgendwann sich Angst entwickelt, das kann ja mal passieren. Also ich glaube, dass so eine Angst oder vielleicht auch, ich möchte es fast so vorsichtig Panik nennen, die entsteht teilweise auch ein bisschen zeitversetzt zu den Ereignissen, sondern irgendwann kocht das in einem hoch und es ist verknüpft mit irgendeinem Erlebnis aus der Vergangenheit. Man weiß aber vielleicht auch, ohne dass man da weiter nachbohrt, vielleicht auch mit professioneller Hilfe, jetzt nicht genau an welchem Ereignis es sich aufgezogen hat, sondern man spürt so eine erstmal ungewohnte Angst in sich aufkommen und man merkt, sie hat offenbar was damit zu tun, dass ich morgen aus 1000 Meter aus einem Heißluftballon springen soll, und zwar an einem Kletterseil.
Ja.
Ja, also nicht mal an einem Gummiseil, sondern ein Kletterseil, und das ist deswegen, gibt es, also was auch gar nicht nachgibt, was nicht elastisch ist, und es ist auch deswegen nicht einfach so ein hartes Ende, wenn man so nach unten springt, weil, und da muss man sich ja nun wirklich nicht anstellen, die beiden Heißluftballons, nämlich der eine Heißluftballon, an dem das Seil befestigt ist, und der andere, in dem ich drin sitze, die sind so angeordnet, in der Luft wohlgemerkt, dass ein Schaukeleffekt entsteht. Und deswegen kann man natürlich ein ganz normales Kletterseil benutzen, weil man schaukelt ja, also in 1000 Meter Höhe, ungefähr nochmal 1000 Meter nach vorne, 1000 Meter zurück und so weiter. Und was soll man sich da anstellen? Und dann habe ich da wahrscheinlich Bedenken geäußert. Und dann hast du mich wahrscheinlich mit deiner ach so menschlichen Art noch tiefer hineingeschubst, weil du dann mit so empathischen Argumenten wie, du kriegst ja Geld dafür.
Und einen Punkt, hallo.
Und einen Punkt, bei mir eine Bereitschaft herstellen wolltest. Und da werde ich natürlich trotzig und sauer auf dich. Und ich weiß auch, dass ich mich da in der Einbahnstraße aufrege. So, weil ich stehe da nun mal in der Wüste. Aber ganz kurz spielt man natürlich mit der Erinnerung an Finnland und denkt, ja, ich kann auch einfach sagen, nein. Und dann fahren wir halt wieder nach Hause.
Ja, du. Und du hast, also man weiß bei dir ja immer, du willst es wirklich machen. Du nimmst es dir wirklich vor zu machen. Ich könnte mich da wirklich drauf verlassen, dass du es dir vornimmst, das zu machen. Und das hast du so oft betont, dass man irgendwie wusste, du willst da vorarbeiten, dass wenn du es nicht machst, dass man dir nicht vorwerfen kann, du hast es nicht gewollt. Und das hat mich so fuchsig gemacht. Und das andere ist ja, man heutzutage würde ich auch sagen, da habe ich ein bisschen überreagiert, als wir uns dazu sagen.
Na, immerhin so, mal, ne, dass man hier nicht so einseitig als so, du stellst mir wirklich hin, also Schlappschwanz, der so einen Tag vorher irgendwie so, weißt du, auf einmal so völlig überhaupt nicht mehr nachvollziehbare Gefühle kriegt.
Ja.
Ja, also wirklich, jeder kann sich ja nochmal das anschauen, was wir da gemacht haben. Nicht, dass ich da jetzt als große Heldentat nochmal extra Applaus für haben will, gar nicht. Aber einfach nur mal einzuordnen, was mir hier als besondere Vorsicht ausgelegt wird.
Du hast immer da, also wir hatten auch eine absurde Streiterei. Du hast gesagt, das ist ja auch sehr hoch. Das war so dein Argument, ne?
Ja,
und meins war irgendwie, dass du hast ja auch keine Höhenangst, wenn du auf Google Maps guckst. Und in der Höhe, aus der du da rausfallen solltest, sah das alles aus wie Google Maps.
Ja, das ist wohl richtig. Aber das hat ja nicht immer nur was mit so einer Höhenangst zu tun, die einfach irgendwie so installiert ist, sondern da reicht ja ganz normal Todesangst, lieber Thomas.
Ja, ja komm,
und
das ist doch
nicht unbedingt, es ist nicht die klassische Höhe, sondern es ist die Möglichkeit zu sterben. Und dein Argument zu sagen, Klaas, das sind hier 1000 Meter, die ersten 999 Meter sind völlig ungefährlich, der letzte Meter hat's in sich.
Ja,
das hat mich auch nicht beruhigt.
Du hast es ja gemacht. Du musst uns auch verstehen, wir mussten ja immer so ein Riesentrara da noch drehen und es waren irgendwie 48 Grad und die Handys sind wegen Hitze alle ausgefallen und die Kameras sind ausgefallen. Und du hast dann auf einmal das Schreckgespenst, dass du dir denkst, du drehst jetzt den ganzen Klumpatsch und dann springt Monsieur nicht aus dem Heißluftballon, weil er verlernt hat, was sein Job ist.
Du bist so ein Typ.
Schmidt, genau, so du bist so ein toxischer Dad.
Ein toxischer Dad, genau das wollte ich gerade sagen. So, einer, der so ein Dad, der sagt, das wirst du ja wohl hinkriegen, du Waschlappen. Ja? So, der irgendwie probiert, seinen Sohn, weißt du, wenn er den beim Rauchen erwischt, dann zwingt er den erstmal eine Zigarre zu rauchen, damit er mal weiß, wie das ist. So.
Ja, dann trink mal eine ganze Flasche Whisky.
Genau. Und dann
und morgen gehen wir im Puff. Du bist 12.
Kann ja wohl nicht wahr sein, dass du das immer noch nicht kapiert hast.
Darf ich mir einmal was wünschen?
Ich möchte das jetzt kurz zu Ende bringen. Nein. Halt, stopp.
Jetzt rede ich.
Alles bleibt hier, so wie es ist. Ich möchte kurz jetzt noch eine Sache zur Abrundung dieser Geschichte beitragen. Denn was du jetzt hier so während du mir da diese Moral da vorgespielt hast, ja, das große griechische Theater, was du da aufgeführt hast, währenddessen wusstest du schon, dass du mir eine Sache unterschlägst und nicht sagst, und das sieht man nämlich auch in dem Beitrag, und das möchte ich jetzt hier nicht unkommentiert lassen, nämlich, wenn man in diesen Swing geht, also aus dem einen Heißluftballon praktisch rausspringt und das Seil hängt an dem anderen Heißluftballon, dann swingt man da so in einem Kilometer Höhe da so rum und hat natürlich ein gewisses Eigengewicht und auch eine gewisse Dynamik, mit der dann an diesem Seil gezogen wird. Was mir niemand gesagt hat, ist, dass in dem Moment, wo man praktisch den untersten Punkt erreicht hat, natürlich die Kraft übertragen wird auf den oben schwebenden Heißluftballon und der dann absackt, mehrere hundert Meter. Also das ist runter, also ein bisschen, mehrere hundert Meter. Ja. Und das hat mir natürlich keiner gesagt, weil die das lustig fanden, zu sehen, wie ich denke, dass das Ding abstürzt. Ja. Weil so fühlt es sich natürlich an.
Aber alle
wussten, dass das passieren wird, weil das ist ja vorher getestet worden und okay, der fängt sich dann wieder so auf 400 Metern, aber dann geht's vorher erstmal 300-400 Meter runter und das auch in einer beträchtlichen Geschwindigkeit, da kriegt man ein bisschen Druck auf den Ohren und vielleicht ein bisschen Panik, weil man hält sich ja an etwas fest, was mit dir runterfällt. Es ist ja nicht am Mond festgebunden, sondern an dem Ding, was sich auch bewegt.
Ja. Aber Klaas, dadurch, dass du so ein Zinnober gemacht hast da am Abend vorher, ne? Und da irgendwie immer gesagt hast,
konntest du doch gar nicht wissen, du Affe!
Ja, aber dann hättest du auf jeden Fall, du hast ja so schon gesagt, du probierst es wirklich. Also ich probier's richtig. Also ich hab vor, da runter zu. Ja, also denk dran, morgen, wenn ich da im Korb stehe, ich hab's wirklich vor, es zu machen. Und das war schon so verdächtig, dass wenn wir das noch gesagt hätten, dann wärst du da nicht mal in den Korb rein.
Hey, soll ich dir mal was sagen, Thomas? Ich sag dir jetzt mal eins und das kannst du nicht mehr verhindern. Ich werde irgendwann meine späte kalte Rache haben. Und weißt du wie? ich werde dich jetzt hier mit diesem Podcast und mit allen Geschehnissen drumherum, die du irgendwann überhaupt nicht mehr kontrollieren kannst, werde ich dich zum Schrottpromi machen, ob du willst oder nicht. Du merkst das erst, wenn es zu spät ist, ja?
Zum Murmelpromi.
Und dann werde ich dich, zum Murmelpromi. Und dann werde ich dich viel zu spät praktisch auf dieselbe Ochsentour schicken. Ich habe das gemacht zwischen 20 und 30, wo man noch so eine Restwürde hat, indem man so Jackass spielt, ja? Du bist wie so ein später Vater, weißt du, der irgendwie aus Versehen mit Ende 50 nochmal so, weißt du, der dann irgendwie nicht mehr das Klettergerüst hochkommt und so, und so musst du dann diese ganzen Aufgaben erfüllen, und ich werde dich da durchprügeln. Natürlich wird das nicht mehr so diese sensationelle Höhen erreichen, so, ne, sondern du wirst natürlich all das so auf ganz kleiner Flamme wirst du das dann einmal nachspielen, und du bist dann einfach, man kriegt das ja nicht abgeschüttelt, dann ist man ja ein Promi, du kannst dann ja nichts mehr dagegen machen, und dann kommen sie die Anfragen, und irgendwann, dann nimmst du das Geld und dann hab ich dich und dann stecke ich dich hinten und vorne rein.
Also Klaas, das mit dem Promi, ne, das will ich wirklich gerne machen. Also ich werde es wirklich probieren, ich werde da versuchen, das auch zu machen, aber du kannst mir nicht böse sein, wenn ich dann vielleicht da kneife und da gar kein Promi werde.
Jeden Tag schicke ich dir einen Koffer mit Cash.
Gab es eigentlich mal...
Einmal, zweimal, womöglich schon ein drittes Mal schickst du es zurück, aber irgendwann dann nimmst du es und dann hab ich dich. Ich bin dir über, Schmitti.
Sag noch, dann bist du mein Knecht.
Dann bist du mein Knecht, ich mach mit dir, was ich will.
Gab es mal die Überlegung, ob man diese Weltmeisterschaftspunkte, dass man da so ein Treueprogramm dran knüpft? Also weil die sind ja wirklich die sind ja nicht mehr auf Papier, oder die sind ja die dem Pixel nicht wert, auf dem die abgebildet werden im Studio. Ne? Und gab es mal
die Uniform, die viel zu groß ist.
Aber gab es mal die Überlegung zu sagen, man kann, also Klaas und Joko können die so bei Rewe tauschen und kriegen dann so eine Tüte gratis oder so? Weißt du, das wäre vielleicht nochmal ein Ansporn für die beiden, dass die doch nochmal losfliegen, wenn man jetzt sagt,
brauchen sie eine Tüte, haben sie nach Duell um die Weltpunkte.
Haben sie noch, dass man sagt, weißt du, also klar, jetzt das Reisen passt jetzt vielleicht nicht so in euren Jahresplan, aber wenn man für diese Punkte, wenn man da so ein paar Treueaktionen mitknüpft, dass ihr zum Beispiel da gute Pfannen kriegt oder eine Schürze oder Tupperdosen, das wäre doch nochmal ein Anreiz.
Ja, genau. Und dann
können wir bestimmt was machen. Also,
so ein Fahrrad, weißt du, so ein ganz schlechtes Fahrrad, was toll aussieht, wo aber so an Tag 1 der Ständer abbricht.
Der George Foreman Grill.
Ey, so. Das wäre so gut, wenn bei Duell vor dem Finale kommt nochmal, so wie wir es bei Late Night Berlin auch gemacht haben, so ein Mini-Lädchen rein, wo man sehen kann, was man für die Punkte dann im Anschluss nach dem Finale kaufen kann.
Wie bei Glücksrad. Ja, genau.
Dann seht ihr, okay, dann kann also ich zwei auch Länderpunkte, da gibt es ein VW Charan.
Ein Charan. Naja, aber dann könnte man auch so machen wie bei Glücksrad, da war ich ja auch immer, also wirklich, das war ja die letzte menschliche Sendung im deutschen Nachmittagsprogramm, wenn es um Glücksspiel ging. Da hat also Frederik Meissner oder der Pornotyp da, Peter Bond, ja, die haben das moderiert, und dann hat irgendeiner da gewonnen, irgend so eine 90er Jahre Frau oder Mann, ja, und dann wurden die auch so eingeblendet.
90er Jahre Frau, wie ist das denn?
Was da kann ich mir genau vorstellen, da habe ich ein ganz konkretes
Weißt
Bild
du doch, so ja, freche blonde Haare, Mom Jeans, ohne dass das jetzt in der zweiten Welle wieder modern ist und so. Naja, so Cowboy-Stiefel und so. Die durften dann ja immer was auswählen. Also die durften sich dann selber den Messerblock oder hier die Reise da ins Bergische Land oder sowas. Und dann durften die aber immer noch für die Loser, die nichts erraten haben, denen praktisch was schenken, so ganz gönnerhaft. Die immer sagen, und dann nehme ich noch das Kochtop-Set für die Silvia.
Ja,
ja.
Ne, dann, also, wo man ja nicht weiß, will die Silvia jetzt überhaupt ein Kochtop-Set haben. Aber dann wurde denen immer noch so... Ja, so was vom Laster fällt, durften die dann mit nach Hause.
Mich würde noch interessieren, Schmitty, bevor du deinen großen Wunsch äußerst, was du wohl, wenn du Schauspieler wärst, was du für ein Schauspieltyp wärst? Wärst du so einer, der sich anknipst, oder würdest du so wirklich wochenlang in die Rolle gehen? Ich habe da so einen Verdacht.
Ja, ich würde wochenlang in die Rolle gehen, ist klar. Aber würde ich wahrscheinlich wirklich versuchen, weil, und ich habe mir das schon öfter überlegt, ne, weil Schauspieler sind ja ein spezielles Volk auch.
Das
kann man mit Fug und Recht sagen.
Das unterschreiben wir alle.
Ist wohl so, ja.
Ja. Und ich habe mich dann manchmal gefragt, in so schwachen Momenten, warum sind die denn so? Und was treibt die an, sich manchmal so zu verhalten, wie sie sich verhalten? Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren und so, aber es gibt so manchmal so ein paar, es scheint ein Beruf zu sein, der einen so fordert. Und dementsprechend fordern auch die Protagonisten in diesem Beruf die Leute. So. Ja. Und da habe ich mir gefragt, wie wärst du da selbst? Und ich glaube halt, man darf es nicht unterschätzen, wie viel Unsicherheit dieser Beruf hervorbringen kann. Weil du wirst permanent geprüft, du wirst auch alles, was so gesellschaftliche Normen sind, dass man vielleicht sogar jetzt nicht mehr fürs Aussehen geprüft wird. Hier kann ein Aussehen darüber entscheiden, ob du die Rolle kriegst oder nicht. Mhm. Du musst vorsprechen. Dein ganzes Leben besteht darin, irgendwelchen Leuten, das, was ich mit der Bootsprüfung hatte, das haben die permanent. Wir reden jetzt nicht von den Leuten, die eh so erfolgreich sind, dass sie durchgebucht
und dies
und
das. Du meinst so Castings, ne?
Sondern
du wirst
einfach
immer wieder bewertet, ja.
Casting, wirst bewertet, relativ schroff behandelt. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Überlebensinstinkt, so ein paar Spleens sich anzueignen oder auch Unsicherheit zu verstecken, indem man vielleicht genau so agiert, dass jeder andere vielleicht sagen würde, das ist völlig durchgeschallert oder die arrogant oder der ist arrogant oder so. Ich glaube, man bildet sich da zu schnell ein Urteil darüber in einem Beruf, der so dermaßen hart ist, was die Bewertung der eigenen Person angeht. Und dann auseinanderzuhalten, meinen die jetzt mich als Person oder meine Rolle oder mein Können als Schauspieler? Wenn ich eine Matz scheiße schneide und Klaas kommt rein und guckt das an, sagt, die ist ja scheiße, dann weiß ich, er meint ja nicht mich. Bin trotzdem beleidigt und wir reden eine Woche nicht mehr miteinander. Aber verstehst du, das ist bei Schauspielern ja, glaube ich, ganz viel schwerer auseinanderzuhalten und deswegen entwickeln die Spleens und da wäre ich Weltmeister drin.
Oh, ja, was, also hättest du so viele
das
Sonderwünsche oder wie?
Das heißt Sonderwünsche. Also was ja manchmal einen erstaunt, ich muss tatsächlich sagen, am Check-Check-Set hält es sich in Grenzen. Das ist tatsächlich alles ziemlich normal und so. Aber ich habe es ja auch schon anders erlebt. Was einen manchmal richtig wundert ist, dass diese Leute, sobald die Kamera angeht, können die normale Menschen spielen. Das heißt,
stimmt.
Das
die
heißt
haben also
im Wesentlichen,
beobachtet, was normal ist oder wäre.
Genau, die wissen ja, wie man sein müsste, so, weil das ist ja ihr Job. Die können in jeder Schattierung ein Mensch sein, auch normale Menschen. Ne? Ganz oft geht es ja um Nahbarkeit und um nachvollziehbare Charaktere, die irgendwie mit dem Leben der ZuschauerInnen ein bisschen zu tun haben und so. Aber trotzdem geht dann die Kamera aus und peng, sind die wieder so super verrückt. Ne?
Ja.
Aber sie im Prinzip wissen sie es. Und man kann ja vielen verrückten Leuten vorwerfen, dass sie nie gelernt haben, normal zu sein oder damit irgendwie gar nichts zu tun haben oder das selber gar nicht spüren oder merken oder so. Aber wenn sich jemand so an- und ausschalten kann, was die Normalität anbetrifft, dann kann man ihm ein bisschen Vorsatz unterstellen.
Ja, und da fragt man sich, woran liegt das? Ne? Also warum haben die, ich weiß es nicht, das ist jetzt vielleicht, wandert man da auch in so Klischees von Schauspielern, und die sind alle in Wirklichkeit ganz harmlos, bodenständig und so. Ne?
Nein, auf gar keinen Fall. Also man kann wirklich, glaube ich, man kann, ja. Also das ist ja nicht immer gleich unsympathisch, sondern es ist eben eine besondere Art, die komischerweise fast allen Schauspielern zu eigen ist, in verschiedensten Ausprägungen und immer natürlich erzählt am eigenen Wesen und so. Aber es ist schon eine vergleichbare Grundausstrahlung, die Schauspieler so mit sich bringen, vom SchauspielerInnen, vermutlich auch in anderen Berufen würde man das jetzt auch finden. Also es gibt wahrscheinlich auch so eine Grundmentalität, die Sportlern innewohnt. Ja?
Ja.
Also deswegen glaube ich schon, dass das ein Schlagmensch ist, der das erst wird. Also da fragt man sich Huhn und Ei. Also war man vorher so und wurde zwangsläufig Schauspieler oder andersrum?
Und welche Grundmentalität wohnt dem Moderator inne?
Geschwätzigkeit. Eine gewisse Geschwätzigkeit so dieses schwungvolle Animateur-Dasein, das glaube ich auch schon und auch aber auch eine gewisse Indolenz. Also da darf man sich jetzt nicht allzu viel
Sensibilität. Indolenz für uns?
Eine Resistenz gegen seelischen Schmerz.
Ah ja.
Also ich glaube, dass man manchmal genau diese Sensibilität, die ein Schauspieler ganz unbedingt braucht, um in gewisse Zwischenwelten hinabzusinken, ja, da braucht man als Moderator manchmal eher so die sogenannte dicke Haut und muss einfach rausgehen und sagen, the show must go on und weg damit und muss dann auch im Idealfall so, dass man nicht tatsächlich geistig, gesundheitlich darunter leidet, aber man muss das manchmal ein bisschen überspielen und muss eigentlich das Gegenteil machen, nämlich wahrscheinlich sich einen größeren Schutz aufbauen und dann mit einer schwungvollen Fröhlichkeit auch manchmal über die ein oder andere persönliche Unebenheit drüber bügeln.
Also ich kann mit Fug und Recht sagen, ich habe in der ganzen Zeit, wo wir das machen, noch nie, nicht eine Person erlebt, die vor der Kamera wäre und nicht irgendwann, das fällt nicht sofort auf, das fällt dann so, wenn man die ein bisschen öfter sieht, mehr kennt und so, die Unsicherheit ist allen eigen. Jeder von denen, die vor der Kamera sind, haben auf einem gewissen Feld mal mehr oder weniger ausgeprägt, mal erkennt man es sofort, mal erst ein bisschen später. Alle sehr, sehr, im Wesen sehr unsichere Charaktere, die aber sich anknipsen können und das alles abschalten können, sobald die Kamera läuft, die Kamera geht aus. Und dann kommen schon die fragenden Blicke, wie war ich, wie war es gut?
Aber ich glaube, das liegt
auch da ganz schnell verunsichern.
Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass Menschen grundsätzlich unsicher sind, wenn sie einigermaßen reflektiert sind und über sich nachdenken und irgendwie mit sich so im Dialog sind. Und das aber eben zum Moderatorenberuf gehört, genau diese Unsicherheit dann hinter der Bühne zu lassen, weil du willst ja eben niemanden, dass der, du willst nicht, dass sich jemand durch den Abend bringt, der selber nicht so genau weiß, wo es jetzt lang geht, der da so rumzittert und der da so tapsig von A nach B leitet. Das wäre ja richtig eine schlechte Arbeit. Und ich glaube, deswegen fällt einem dieser Kontrast so auf.
Ja, aber ich meine, ich gehöre jetzt auch eher zu denen, die sich dann öfter mal so hinterfragen oder irgendwie jetzt nicht in der U-Bahn so laut rumbrüllen oder irgendwie rumsingen.
Ne? Das ist doch kein Persönlichkeitsmerkmal, dass du dich Fremde anschreist in der U-Bahn.
Stimmt. Aber ich bin jetzt nicht so outgoing. Ne? Und deswegen war ich da am Anfang auch immer so, woher holen die das so? Die gehen da jetzt raus so, und dann ist das bom, bom, eine Sicherheit und guck mal, wie selbstbewusst, so möchte man mal 10 Minuten in seinem Leben sein. Und dann kriegt man aber mit, egal wer es ist. Die haben alle irgendwie die Unsicherheit, haben es nur gelernt, es für ihren Job auszuschalten.
Mhm. Ja, in gewisser Weise stimmt das und das ist ja nun auch nicht immer was Schlimmes. Das klingt immer direkt so pathologisch,
beruhigt mich eher.
Genau.
So.
Ja, total. Weil aber du hast ja gerade gesagt, du hast gerade gesagt, du hättest es auch gern mal so für 10 Minuten, ne? Und ich glaube, für 10 Minuten können das halt dann, das kann man lernen.
Ja.
Aber das den ganzen Tag zu haben, ich glaube, dann muss man ja zwangsläufig auch ein stumpfer Typ sein, ne? Also, ich glaube, die Leute gibt es auch, die da gar nicht mehr drankommen.
Ich möchte überhaupt nicht mit Leuten arbeiten, die da überhaupt keine Selbstreflexion, die sich einfach für die Allergeilsten halten. Die mag es auch geben. Zu Mario Barth kommen wir später.
Naja, aber es gibt natürlich das Ventil, dass man irgendwie von mir aus Unsicherheit oder was auch immer, man sagt ja immer so auch dann Unsicherheit, aber ist wahrscheinlich manchmal auch noch ein bisschen komplexer, was da alles so brodelt. Und das kann sich ja nicht nur ausdrücken im Abfragen von Bestätigung oder Applaus heischend oder so, das kann ja noch ganz süß sein, sondern es gibt ja auch Leute, die dann anfangen, da irgendwie alle anzupfeifen.
Ja.
Und sich dann da zu benehmen, wie die Axt im Wald. Und das ist
aber
natürlich
später gibt es Currywurst für alle im Team.
Da, und dann soll auch das Maul gehalten werden, weil es gab ja immerhin Currywurst und die kostet ja in der
Menge bestimmt einen
Euro
da.
Für jeden. Nur hör auf, also ich persönlich kann das nicht bestehen, weiß das alles nicht.
Ich weiß auch nicht, wir haben ja nicht mal gesagt, über wen wir reden. Apropos, ich möchte mit euch ein großes Tippspiel machen. Wir müssen 2 Tippspiele heute machen. Zum einen, wenn dieser Podcast kommt, dann ist Europameisterschaft. Ach. Die Europameisterschaft beginnt heute am Freitag mit dem großen Knaller Türkei gegen Italien. Und das will ich mit euch gleich tippen. Das ist soweit so konventionell. Wir müssen aber auch noch ein anderes Tippspiel machen. Es gab die Medienmeldung der Woche. Guido Kanz, nach all den Jahren ist Schluss bei Verstehen Sie Spaß. Liebe Grüße, alles Liebe. Und wir wollen heute zusammen, möchte ich mit euch tippen, wer wird Nachfolger von Guido Kanz?
Das finde ich gut. Okay, das werden wir auf jeden Fall machen. Zur Europameisterschaft und einen Nachtrag. Nur ich wollte nochmal Grüße und auch ein bisschen Beileid rüberschicken zu Toni Kroos.
Ja.
Denn der hatte ja nun wirklich eine ganz, ganz harte Zeit. Damit meine ich nicht hier Toni Coroni, sondern er ist ja wieder genesen.
Ist wieder genesen.
Und er hätte sich selber nicht vorstellen können, dass erst nach Corona seine richtig harte Zeit beginnt. Und damit meine ich auch nicht jetzt das 7-1. Sondern davor. Er musste dann ja jeden Tag da testen und sobald er wirklich nachweisbar negativ getestet wurde, musste er sofort los, erstmal nach München und dann ins Trainingslager der Nationalmannschaft. Und ich weiß nicht, das Schicksal hat ihm übel mitgespielt, er musste Linie fliegen und zwar Business. Ja. Also das war
Mensch, Toni, sag doch, was, wenn du krank bist, wir unterstützen dich doch. Wir hätten dich da auch rumgefahren.
Und es war ein Riesenthema mit der Beinfreiheit.
Ja.
Also wirklich, man konnte seine Beine gar nicht zwei Meter lang, also man konnte da praktisch gar nicht auf dem Boden liegen und sich praktisch so auf dem Popo so drehen, so um ja. sich selber. Das ging nicht, vom Platz her so.
Mensch, Toni, sag doch nächstes Mal was. Also Schmitti, Klaas und ich, wir hätten dich auch hingetragen. Jeder hätte eins von deinen Goldbeinen genommen, nur damit dir nichts geschieht.
Klaas und Jakob hätten dich in ihren Porsches hingefahren.
Na!
Also wirklich, diese
aber das ist ein Arbeitswerkzeug, die Beine. Ich weiß überhaupt nicht, was ihr da jetzt was da jetzt mitschwingt.
Meint ihr, uns hört die Mannschaft? Weil die Mannschaft, die wird ja am Dienstag ins Turnier einsteigen, relativ später Einstieg. Und wir haben eigentlich jetzt auch hier die Chance, der Mannschaft noch was mitzugeben. Klaas, erstmal deine Worte an die Mannschaft.
Ja. Ich habe schon wieder vergessen.
Nein, das gibt's doch nicht. Ich habe dir so den roten Teppich.
Es gab doch Zeiten, da hat man gegen Brasilien 7-1 gespielt. Und gegen wen war das jetzt? Und wo haben sie sich
also
da gefreut?
Also jetzt, Klaas, jetzt fass doch erstmal zusammen für die Fußballfans da draußen, die jetzt schon im EM-Fieber sind. Wie lautet die deutsche Gruppe?
Weiß ich doch nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass, ganz ehrlich, ich bin nicht der Einzige, bei dem sich emotional die EM so ein bisschen marketingmäßig angeschlichen hat. Ne? Also man war jetzt noch nie so wenig on point angemarketingt wie bei dieser EM. Normalerweise wurde man Wochen und Monate vorher musste man hier mit irgendwelchen Goleos bei der WM und mit irgendwelchen anderen Dolomitis und wie die alle hießen, die ganzen Viecher da, wurde man da belästigt beim Rewe an jeder Tankstelle.
Ja, wo ist Europa Polino, die lustige EM-Ratte oder sowas?
Ja, so und irgendwie, jetzt erreicht mich das Marketing nicht mehr. Ich habe wirklich eher das Gefühl, wenn man so guckt, was praktisch so an Verwertungskette. Man hat eher das Gefühl, es ist bald wieder Star Wars als EM. Ja? Stimmt, weil da kriege ich irgendwie so mehr Aufkleber irgendwie so untergeschoben.
Wo ist der fetzige Fußballsong von Herbert Grönemeyer dieses Jahr?
Zeigt das sich was dreht?
Ja, wo ist das alles? Aber ich bin da auch eher bei Schmitty. Ich werde so langsam EM-fiebrig.
Das 7-1 hat mich dazu gebracht.
Ja, wie die Deutschen da, die Letten, waren es Letten?
Ja, aber
weggeknallt haben. Ja. Das war schön. Ja. Schönes 7-1. Und ich werde mir diese Woche sogar einen Grill kaufen.
Rudi Haudi Saudi.
Stimmt, ja, das war die letzte Bildüberschrift nach dem 7-1 gegen Saudis.
Als du gerade, ich weiß nicht, ob das 7-1 war, aber auf jeden Fall hast du gerade gesagt, die Letten weggeknallt, ne?
Ja.
Das ist genau sagt die Sprache, so. In die man jetzt wieder die Letten weggeknallt.
Ja. Ja.
Was ist denn das für eine Formulierung?
Das ist eine Bild-Zeitungs-Fußball-Speaker.
Der Europagedanke, der macht jetzt mal Pause für
richtig.
Zwei Wochen.
So Klaas, deine Worte an die Mannschaft.
Die Letten an die Latte.
Deine Worte an die Mannschaft. Am Dienstag geht es los. Deutschland gegen Frankreich. Deine Worte an das Team, Klaas.
Ja, ich wünsche alles Gute. Es soll vor allem Spaß machen. Und man darf nicht vergessen, es ist ein Spiel. Man darf da nicht so verbissen rangehen. Und So, und am Ende ist natürlich, muss die Murmel in das Eckige gepetert werden. Da immer schön dran denken. Immer ein Tor mehr als die anderen und zack, hat man gewonnen, ne? So, und lass den anderen auch mal, wenn man richtig merkt, ne, das fand ich auch bei dem, ich glaube, 6-0 stand es, wo dann einer gesagt hat, komm, einen lassen wir durch, damit die nicht ganz so traurig nach Hause laufen, ne? So, und dann schießen wir ihn aber noch einen rein, um zu sagen, die Dramaturgie liegt immer noch auf unserer Seite. Also, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Es gibt nichts Wichtigeres als die Europameisterschaft auf der Welt gerade. Und Hauptsache, wir gewinnen. Und ich freue mich schon auf das Gefühl, wenn ich das Gefühl habe, wir sind Europameister. Ultra geil. Never walk alone.
Also, ich will es auch nochmal sagen.
Hey, man kann meinen Fußballsong nochmal hören.
Stimmt.
Man kann doch ich bin doch hier.
Mit Werder Bremen oder? Ach so,
Nein.
Aber das war eher ein Anti-WM-Song.
Ist doch egal, aber ich will GEMA. Man kann doch jetzt mal gucken. Was meinst du, was der Pocher kassiert hat mit seinem Schwarz und Weiß oder wie das hieß? Das lief in jedem Stadion. Immer wenn da irgendeiner eine Bude geknipst hat, wie wir Fußballfans sagen, lief dann kurz mal der Refrain von Schwarz auf Weiß oder Schwarz und Weiß. Also von Oliver Pocher, der Fußballlied. Und da klingelt es natürlich in der Kasse. Da kriegt man, weiß ich nicht, jedes Mal 11 Cent oder so. Und das will ich natürlich auch. Und ganz ehrlich, Songs in ihrer Bedeutung aus dem Kontext reißen, das können wir Deutschen sehr gut. Und man kann sich doch die eine Stelle raussuchen, wo irgendwie einer sagt, was mit Fußball? Und so ist es doch egal, dass es eigentlich in der Gesamtheit eher darum geht, dass man mit Fußball nicht viel anfangen kann. Man kann sich doch so irgend so eine unkontextualisierte Zeile rausnehmen und die schallt dann immer durchs Stadion, wenn Toni oder ja einer von den anderen 10 da was versenkt.
Also ich will der deutschen Mannschaft nochmal liebe Grüße senden. Ich hoffe, dass ihr die Franzosen besiegt, weil das wäre ein ganz wichtiger Auftakt für diese schwere Gruppe. Klar, sie haben eine schwere Gruppe.
Ich möchte eine Sache nochmal sagen. Ich war mal, Schmidt, ne, mit dir zusammen, waren wir mal im Mannschaftslager, oder wie das heißt, von der Nationalmannschaft.
Ja, ne? Kurz vor Brasilien.
Ja, da beneide ich euch heute noch drum.
Als sie Weltmeister wurden.
Genau, und da habe ich was gelernt. Und da habe ich richtig was Gutes gelernt. Weil man
beim
ja
Golfen
denkt,
mit Schweinsteiger?
Beim Golfen mit Podolski tatsächlich. Ah, okay. Pass auf, weil ich wollte ja oder will immer wissen, was ist dran, ja, an diesem ganzen Fußball, was muss man wissen und so. Und man denkt ja immer, dass da so eine Riesenwelt, die man erstmal auswendig lernen muss, bevor man überhaupt mitreden kann. Und ich habe aber an dem Tag verstanden, warum zu dem Zeitpunkt Podolski so ein toller Spieler war und was seine ganze Philosophie dahinter ist und wie er das geworden ist. Denn da gab es einen Golfplatz und ich konnte dann mit der Nationalmannschaft da Golf spielen. Ich habe aber noch nie Golf gespielt und weiß nicht, wie es geht. Und dann habe ich Poldi gefragt, sag mal Poldi, hier ist der Schläger, da ist der Ball, was muss ich denn jetzt machen? Ihr habt das ja häufiger gemacht und du giltst hier als großer Experte. Und er hat dann zu mir gesagt, du musst einfach draufhauen. Du musst ihn treffen und dann muss er weit fliegen. Und dann in dem Moment fiel mir so auf, das ist alles, was er jemals gemacht hat.
Ja, er hat so viele tolle Tore gemacht, ne?
Den Ball gut treffen.
Ja,
stimmt.
Und weit wegschießen.
Ja.
Alles andere ist theoretisches Gewäsch.
Also ich hoffe, dass die Deutschen da am Dienstag mal den Ball ganz gut treffen. Das wäre echt, wäre hilfreich fürs
das
Turnier.
Wird nix, ne?
Nein, ich bin schwarz-rot geil drauf. Ich bin optimistisch. Ich habe an jedes Fenster vom Auto habe ich schon so eine Fahne geklebt und meinen Schal. Und ich bin jetzt richtig im Fieber. Bin jetzt im Fieber. Kauf den Grill. Ich habe dich ja eingeladen zu mir, Schmidt. Du bist ja leider nicht da. Wir müssen
ich bin
auch
da.
Noch mal,
ich
bist komm, jetzt doch da. Kommst
ja,
du?
Am Dienstag komme ich.
Am Dienstag. Ja, da kannst du rumkommen. Ist doch super. Ja. So, und jetzt zum anderen Tippspiel. Das Tippspiel der Woche. Wer wird Nachfolger von Guido Kanz bei Verstehen Sie Spaß? Es ist ja eine große Samstagabend-Institution, muss man sagen. Hier werden noch Promis durch den Kakao gezogen wie nichts Gutes. Hier wird verladen und gescherzt und geprängt. Und Guido Kanz hat jetzt diese Woche die Nachricht erfahren, es ist leider vorbei mit ihm und jetzt muss jemand Neues ran.
Ist er eigentlich rausgeflogen? Oder?
Naja, so weiß man jetzt auch nicht so genau. Genau. Er hätte sich ja gerne weitergemacht, aber
was ja auch nicht heißt, dass man da rausgeflogen ist, wenn man gerne weitergemacht hätte, heißt ja nur, dass man eine gute Zeit hatte. Das ist ja die Formulierung dazu.
So, man hatte
so, und dass ihm das Spaß gemacht hat, das hat man ihm ja nun angemerkt.
Genau.
So, also wer ist der oder vor allem die Nächste? Weil ich glaube,
ja, ich glaube
also,
auch nicht die.
ARD,
das wollte ich auch sagen.
Ja, also ich gebe jetzt mal einen Tipp ab. Beatrix Egli.
Wie kommst du denn auf die?
Ja, das ist eine überraschende Personalie. Was? Weil die ist so gut drauf, die ist gut gelaunt.
Ja,
die
ist sehr gut drauf. Immer, ja.
Die ist generationenverbindend. Ne? Die finden, weil du musst ja bei Verstehen Sie Spaß, bringt es gar nichts. Denn früher hat das doch mal Harald Schmidt moderiert. Ne?
Genau.
Den haben natürlich nur eine ganz ausgewählte Leute gut gefunden damals. Und der Rest hat ihn einfach gehasst. Weil er zu zynisch war, weil er nur in einer gewissen Gruppe irgendwie bekannt war und so.
Und er hat es ironisch moderiert. Er hat es ironisch, zynisch und menschenverachtend eigentlich auch moderiert.
Ja, aber
also
so muss man
es
ja
eigentlich.
Es muss so ein lila Launebär sein da, ne?
Also ich tippe, haltet euch fest, also ich glaube auch, es wird eine Frau, weil die ARD ist der modernste Sender in Europa und die wissen, es gibt nicht nur Männer, sondern die haben jetzt entdeckt, es gibt auch Frauen. Und ich glaube, dass sie Caroline Kebekus eine Chance
gibt. Ja, hätte ich auch
ist
gesagt.
Ist mein absoluter Nummer-1-Tipp.
Ich
glaube, Caroline Kebekus und deswegen dpa jetzt einfach schon mal diese drei Plusse machen. Caroline Kebekus moderiert Verstehen Sie Spaß, sage ich.
Aber glaubst du, sie möchte das auch wohl?
Ich könnte mir das gut vorstellen. Es ist eine Sendung, die gucken, glaube ich, 7 oder 8 Millionen Zuschauer. Ne? Ist immer Quotenking am Samstagabend. Auch mal harte Konkurrenz für unsere Sendung. Und wie du sagst, ne, bei Jung und Alt beliebt, da lacht sich jeder kringlig, wenn der Wassermonteur wieder was zuschraubt und da schießt immer noch das Wasser raus. Also da habe ich mich auch schon erwischt, wie ich da fast die Flips wieder rausgepustet habe.
Oder wenn die so ein Auto austauschen und das Ausgetauschte fährt dann in so ein Hafenbecken.
Ja, oder so ein Bild ist einfach nicht gerade aufzuhängen. Also da lache ich mich auch krumm und schief.
Aber Obacht, ein Wort der Warnung. an die ARD als auch an Kebekus und alles, was da dran hängt.
Oh, das ist ja wie bei YouTube. Statement von Schmitty an die ARD.
Eine Warnung.
Ansage.
Eine
Ansage.
Warnung.
Ansage. Ansage.
Schmitty-Ansage.
Oh, können wir so einen Sound auch? Können wir, ich soll so ein geiler Sound. So.
Schmitty-Ansage an die ARD. Liebe ARD, macht nicht den Fehler, den schon so viele gemacht haben. Ne? Ihr holt jetzt Caroline Kebekus, das haben wir jetzt gerade erörtert, dass das passieren wird. Und jetzt macht nicht den Fehler und versucht, das Format zu erneuern. Holt euch nicht die BTF ins Haus, die euch da irgendein fancy Studio baut. Holt nicht ganz junge Redakteure, die zwar noch nie irgendwas gemacht haben, aber jetzt da die Einspieler ein bisschen mehr edgy machen und so. Ein bisschen mehr crispy. Und auch die jungen Zuschauer, für die auch mal, nämlich nicht mal den Wassermonteur zu holen, sondern jetzt irgendwie
ein TikTok-Prank.
Ein TikTok-Prank und so ein Scheiß. Lasst es. Macht es genau so, wie wir es seit 100 Jahren sehen und kennen, dann kann da nichts schief gehen. Ersetzt einfach, lasst genau dieselben, das Konterfei, das gezeichnete von Guido Kanz wird ersetzt durch
Also
Corey
muss
Kebekus,
derselbe Maler machen, ne?
Derselbe Maler. Und ansonsten die Paola, Kurt Felix können auch nochmal vorbeikommen. Ich weiß nicht so, wer noch vorbeikommt. Egal wie.
Und Studio soll auch bleiben.
Es soll alles so bleiben.
Also das Rot soll bleiben.
Ja. Und die können
das, die Couch auch.
Alles. Und die sollen auch irgendwie einfach nochmal 20 Jahre zurückspulen in dieselben Einspieler nochmal drehen.
Für mich bist du der Friedrich Merz der Samstagabend-Unterhaltung, Schmitty.
Ich bin entsetzt.
Es geht doch schief. Am Ende ist unser geliebtes Verstehen Sie Spaß im Arsch, weil da irgendjemand was erneuern wollte.
Sein Samstagabend-Konzept muss wieder auf dem Bierdeckel passen, ne?
Wie geil war das denn, als Lanz Wetten das gemacht hat? Und dann gedacht,
das lag doch an Lanz. Caroline Kebekus ist eine
Top. Nein,
Moment. Hört doch mal auf jetzt. Caroline Kebekus ist eine Top-Moderatorin für genau sowas. Ja. Und die wird das mit Schwung und Wurf und die würde das mit einer gewissen Sympathie und Fröhlichkeit machen, dass man sogar Bock hätte, sich das anzugucken.
Nee, wir freuen uns schon, dass sie es macht.
Nein, du hast aber ihr habt natürlich vollkommen recht. Vollkommen recht. Es reicht einfach, das zu machen. Der Rest soll so bleiben. Das stimmt schon. Genau, bei Wetten, das war ein anderes Problem.
Nee, es war zu mutig, peppig und modern. Ja. Davon war ich überfordert, als Wetten, das Traditionalist. Und das war von Markus Lanz einfach zu peppig und zu flott alles gemacht.
Ja, und dieses Ranschmeißen.
Da bin ich nicht mehr mitgekommen.
Das ist wirklich ein Albtraum. Ein TikTok-Prank bei Verstehen Sie Spaß. Ist wirklich, da wache ich schweißgebadet auf, wenn ich daran denke.
Also ich möchte aber irgendwie so ein. Also ich fand deine Ansage jetzt schon krass, irgendwie auch, Schmitty. Also ist er auch richtig in diesem Format.
Weirder war Flex, ey.
Auch irgendwie du krass gefrontet an die Kollegen von der BTF, die wir natürlich auch lieb grüßen. Hä?
Die machen das ja alles
Kollegen.
Super, weil die sollen nicht so ein Fernsehschlachtschiff da jetzt rund erneuern.
Aber ich traue ihn auch
nicht. Das ist in unseren Köpfen, ja? Da hat weder einer gesagt, er will das machen.
Es
noch
ist doch egal, wir wollen es jetzt zu Ende denken.
Ihr könnt doch, ihr könnt doch nicht gefragt, ob sie Wetten, das machen. Da siehst du, wie die ticken.
Sag mal, aber jetzt, du kannst doch jetzt nicht der BTF was verbieten, was sie nicht machen wollen.
Ja, das finde ich auch zu krass,
Schmitty. In deiner eigenen Psychose fängst du an, hier so Fernsehgott zu spielen, ohne dass überhaupt was passiert wäre in deinem kleinen Zimmerchen da.
Wobei, wo Schmitty die recht hat, die sollen jetzt nicht alles dunkel leuchten. Und das darf nicht, also es muss einen Mittelweg geben, ne? Also die sollen ruhig dieses Gesicht, ne, das, was so gesprüht und so, die sollen die Kunst übernehmen, aber die können das ruhig ein bisschen moderner machen, finde ich. Und die können ruhig auch an der Bühne ein bisschen was tun. Dieses Rot bin ich nicht überzeugt mehr. Die können das ruhig auffrischen.
Das
ruhig auffrischen, ein bisschen.
Stefan Raab hat das richtig gemacht. TV Total war dasselbe Studio 35 Jahre lang. Und genau das ist es. Du hast heimelige Gefühle, wenn da die Band spielt.
Das wolltest du auch nicht von der anderen Seite sehen, ne? Das Studio.
Wirklich, ja, sieht Kult aus von hinten.
Ja, sieht Kult aus, aber da diese Holzleisten, die waren so abgegriffen wie der Nachbau bei Madame Tussauds, ne? Weil sich da wirklich mittlerweile mehr Leute dahingesetzt hatten, als auf den nachgebauten Stuhl im Museum. Und das war, habe ich ja schon mal gesagt, es war wie so ein altes Hotel, was natürlich irgendwie geil ist, ne? Weil von vorne sieht es noch alles gut aus und wenn man so genug Licht reinhängt, dann reflektiert das so, dass man die ganzen Spratzer nicht sieht am Holz so, ne? Und an den Kulissen. Aber so von hinten macht natürlich keiner die Mühe, das nochmal frisch anzumalen nach 5 Jahren so, ne? Und so sieht das dann eben auch aus. Das ist eine klassische Kulisse, sieht von einer Seite geil aus und von der anderen Seite ultra beschissen.
Also ich fasse zusammen: Frankreich, Deutschland, Caroline Kebekus. Und Verstehen Sie Spaß 1:0.
Genau.
Sehr gut.
So war der Stand, ne?
Ich habe noch eine Sache, ne? Guck mal, Jakob, ich versuche jetzt mal was zu trinken, ne? Und du musst ja sagen, was dir auffällt.
Okay.
Ich weiß es, ohne hinzugucken.
Du zitterst? Du hast einen Zitterarm. Hast du gepumpt, Schmitti?
Nee. Ich habe dasselbe wie der Private Ryan. Nee, Tom Hanks bei Saving Private Ryan, als er da in die Normandie rausgelassen wird. Ich habe so eine Zitterhand.
Du bibberst vor Angst?
Ja.
Was ist denn los, Mensch, Schmitti?
Hä? Der Tierarzt war da.
Nein!
Ja, gestern Abend war es soweit. Nachdem es kurzzeitig nochmal auf der Kippe stand, weil sie keinen Helfer gefunden haben, der da mitgehen kann. Aber, ach Gott, also ich muss jetzt die traurige Musik machen, aber eigentlich spricht die ganze Story für sich. Mhm. Ich habe mir so ein bisschen Sorgen gemacht, wie das so abläuft, weil die Katze Fine ist ein bisschen in ihrem Ausweis steht drin, sehr lieb, aber lässt sich nicht gerne halten. Mhm. Was, wie ich jetzt erfahren habe, von der Ärztin ein Code ist für ultraaggressives Scheißvieh.
Ach so, das kann man da halt, das so wie Polizeideutsch, oder was?
Sie hat sich nämlich verraten.
Schmidt, du lässt dich nämlich auch nicht gern halten. Du bist sehr lieb, aber du lässt dich auch nicht gern halten.
Ja, pass auf, du kriegst so über eine App, hast du so einen Ausweis für deine Katze. Und dann stand da wirklich drin, das wird dann so vermerkt, sehr lieb, aber lässt sich nicht gern halten. Und dann kam
das ist wie bei dir, Schmidt, wenn man so an deinen Bauch kommt, da gibt es so eine Stelle, wenn man da anfasst, dann beißt du immer. Dann beißt du
fasst, immer. Da fasst er sofort.
So ähnlich ist das. Und dann kam aber die Ärztin und meinte, wir haben hier noch Hilfe und es ist ja vermerkt, dass das Tier sehr aggressiv ist. Ah! Und dann habe ich gemerkt, aha, also das, was ich aufs Handy kriege über meine liebe Katze, ist was anderes, als was die Ärzte auf der App so. Naja, auf jeden Fall, die kamen da wirklich dann an und ich war ähnlich aufgeregt wie bei der Bootsprüfung und wir haben so, ich habe dann alle Türen zugemacht, dass die auch nicht ins Schlafzimmer können, wo sie sich unters Bett verstecken können. Also sie hatten keine Fluchtwege mehr, die Katzen. Und die haben aber schon gespürt, da ist was in der Luft. Irgendwas ist da seltsam, weil ich so auf und ab gegangen bin und immer auf die Uhr geguckt. Und das spüren die wirklich. So. Und dann haben die es schon so unter den Blumentöpfen da irgendwo versteckt und verkrochen. Und dann klingelt's und dann sehe ich da die Tierärztin und die Assistentin und die sahen original aus wie wenn E.T. da vom FBI abgeholt wird oder von der NASA oder so. Die hatten so Schutz um die Schuhe, die hatten so riesige Handschuhe an, ne, also so Lederhandschuhe, die anscheinend so bissfest sind und sowas und Kopfschutz, Mundschutz und hatten so ein Uniformen auch, also
und das so Handschuhe, als wenn man so einen Bus hat, auf die Hand nehmen möchte.
Ja,
so.
Genau.
Ich habe Angst, dass deine Nachbarn dachten, oh, eine Fetischparty. Weißt du? Das musst du nochmal richtig stellen mit dem Aushang
stimmt,
später.
Stimmt. So, und dann ging's los. Also dann hab ich nochmal so erklärt, was das Problem ist, dass die Fine sich sehr schwer, das ist die Katze von dem T-Shirt, das wir in unserem Merch-Shop verkauft haben.
Ja.
Ganz, ganz liebes Tier, aber sehr schwierig, wenn man sie auf den Arm nehmen will oder irgendwie festhält oder so. Und das habe ich alles erklärt, dann haben die gesagt, okay, dann bereiten wir jetzt die Impfung hier schon mal alles vor, dass das dann auch schnell geht.
Oh, ich habe richtig Herzklopfen, ja. Das ist richtig spannend.
Dann da hat sie gesagt, so, Herr Schmidt, dann bitte, dann holen Sie uns doch mal die Fine.
Wie, du solltest, aber die hatten noch die Handschuhe an, warum solltest du die denn holen?
Ja, man muss ja nicht gleich mit roher Gewalt, sondern ich dachte so, wenn ich sie irgendwie jetzt so auf den Küchentisch setzen kann und vielleicht geht das alles friedlich, die ist auch sehr empfänglich für Snacks, die Fine, und nicht die hellste. Und deswegen kommt sie manchmal, vergisst sie dann die IT-Nummer, die da um sie rum passiert, ja, und die Astronauten, die da im Wohnzimmer stehen, und sind da nur die Snacks. Da habe ich sie so angelockt.
Dumm und,
so
bisschen, und aggressiv.
Ja, ein bisschen gestreichelt. Da habe ich sie hochgeholt und das hat super funktioniert. Ah. Auf den Küchentisch gesetzt. Und dann hatten die so eine Art, wie so eine ganz, ganz enge Sporttasche. Und dann die setzen Fine in diese Sporttasche und dann wird die da fixiert. Das heißt, da guckt nur der Kopf raus. Das ist wie wenn man früher so versteckte Kamera in einem Agentenfilm irgendwie in einer Sporttasche versteckt. Ja. So ist die dann da drin und dann wird mit Klettverschluss die so fixiert, dass sie nicht mehr sich bewegen kann.
Wie eine Zwangsjacke.
Na, gepuckt. Gepuckt. Ja. Ihr habt die Katze gepuckt.
Ja. Ist das so? Heißt das? Ja,
ja, bei Babys, so, wenn man die so ganz eng ins Tuch.
Ja, ultra eng. Und in dem Moment, wo Fine das gespürt hat, ist ja völlig klar, also dass das nicht ihr Spaß machen wird, ist klar. Aber zwei Erkenntnisse. Es ist kein Scheiß. Es war ein herzzerreißendes Geschrei von vielen, die heult wie ein Kleinkind. Es macht wirklich so in der Art, wirklich ultra laut. Also das können Nachbarn gehört haben. Ich habe so Geräusche noch nie. Und dazu macht sie halt mit dem Kopf hin und her und hat sich immer so ein bisschen auf die Tischkante geschlagen dabei. Und dann haben sie die fixiert und dann fängt sie an, vor Todesangst alles voll zu pissen. Sie hat mich voll gepisst, sie hat die Ärztin voll gepisst, die Arzthelferin voll gepisst, vor Angst einfach die Augen aufgerissen, pissend auf meinem Küchentisch.
Ich habe meine Hoffnung aufgegeben auf eine witzige Pointe.
Nee, leider nein. Es war genau so schlimm, wie ich gesagt habe. Und dann habe ich gemeint, das war jetzt, dann hat die halt ganz schnell irgendwie die Krallen gestutzt und hat irgendwie nochmal die Impfung reingehauen. Und dann hat man sie irgendwie so befreit und in den letzten Moment, also man hat schon alle Klettverschlüsse aufgemacht und dann befreit sich Fine und rennt halt weg und ist unter so einen Sessel und kam da auch 3 Stunden nicht mehr raus. Ihr geht's mittlerweile gut. Ich glaube, sie verachtet mich jetzt noch mehr, weil ich sie da irgendwie nicht gerettet habe und sie sich da selbst befreien musste. So wird das in ihrer Wahrnehmung gewesen sein. Und ja, ich wünschte, es gäbe da jetzt eine Pointe, aber es war einfach das Schlimmste. Unfassbar schlimm und man denkt dann wieder, es gibt so Arschlöcher, die so aus Spaß so Tiere quälen und dies, ne? Und wenn man sieht, wie das halt, das Vieh halt einfach Todesangst hat und sich dabei einnässt, weil sie so eine Angst hat davor, was gerade mit ihr passiert und so völlig das Vertrauen in den verliert, der sie gerade noch auf den Tisch gehoben hat und so, da bricht dir das Herz, selbst wenn es in Anführungszeichen nur um eine Katze geht. Und es war, deswegen
das
heißt, war das
nur
so
um eine Katze, das muss man ja gar nicht mal so abschwächen oder so. Das ist doch nachvollziehbar.
Oh, das war so schlimm, Klaas, das war so schlimm. Und ich habe die danach so, habe ich mich so rangeschmissen. Die haben den ganzen Abend Leckerlis gekriegt und. Und das Schlimmste war auch die andere Katze, die hier nicht genannt wird. Die hat das Ganze halt gesehen, weil Fine war als erstes dran.
Ach, scheiße.
Und die hat wirklich, das hat dir auch wieder das Herz zerrissen, die hat immer so um die Ecke, ängstlich um die Ecke gelugt und vielleicht vermenschlicht man das, aber sie wollte immer ihr Fine helfen und wusste aber, sie kommt da nicht ran und ist dann immer so nach vorne und hat geguckt, was mit ihr passiert und dann ist so in Deckung wieder zurück und so. Und als sie dann dran war, Fine, da hat die sich aber so richtig ergeben. Also die hat überhaupt keinen Stress gemacht. Die hat einfach wie ein nasser Sack, hat sich so hochheben lassen, Spritze rein, Krallen geschnitten, keinen Mucks gemacht, hat es einfach über sich ergehen lassen und ist dann davon getrollt.
So. Sag mal, ich muss einmal noch nachhaken und zwar ist mir eine Sache nicht so richtig klar, weil du hast ja 2 Katzen, aber es wird immer nur über die eine geredet und hattest du ein Gespräch mit der anderen Katze am Anfang dieses Podcasts oder habt ihr überhaupt in einer Art Familientierrat oder so abgestimmt, wer praktisch in die Öffentlichkeit gezerrt werden will und wer lieber nicht? Und dann hat die andere Katze gesagt, dass ihr Name nicht genannt werden darf und dass man über sie nicht so viele Geschichten erzählen darf, weil sie wird ja schon hier auffällig ausgespart, manchmal vor allem namentlich. Ja. Und ist es ein bisschen so wie bei den Kardashians, dass es da eigentlich noch mehr Familienmitglieder gibt, aber ein paar sind praktisch irgendwie immer, wenn das Kamerateam da ist, auf Reisen?
Es ist exakt so, Klaas. Also wir hatten jetzt nicht direkt eine Familiensitzung, aber die andere Katze ist weitaus sensibler und schlauer als Fine.
Und Fine hört ist wirklich Baywatch so Berlin und will nicht, dass wir über sie reden.
Ja, und die ist da schon, also
liebe Grüße.
Liebe Grüße.
Und ich glaube, dass die Katze, die jetzt irgendwie nicht in die Öffentlichkeit kommt, die wird irgendwann im Dschungelcamp hart über mich ablästern.
Ach so, weißt du, weil die...
Ja, die wird dann erzählen, wie toxisch die Familie war mit der Promikatze und so. Und dann wird die da erzählen, was sie da... Und die ist dann auch so zutätowiert und...
raucht viel.
Ja, fliegt aber am 5. Tag raus, weil sie den Hitlergruß gemacht hat.
Tiere sind so Dinge. Ich habe letztens auch wieder gedacht, man selber hat ja auch Anleihen dazu. Also ich möchte anders anfangen. Ich habe manchmal mache ich Sachen, von denen ich mir nachher physikalisch oder aber auch körperlich nicht mehr erklären kann, wie das geklappt hat. Und da habe ich jetzt sowas gemacht. Ich habe einen großen Kühlschrank. Den musste ich 40 Meter weit von einem Gebäude in ein anderes Gebäude bringen. So. Und der war wahnsinnig schwer, riesengroß und voll. Also komplett voll. Und ich war natürlich zu faul, den auszuräumen und so weiter. Ich hatte mir aber in den Kopf gesetzt, ich nehme den jetzt und bringe den in dieses andere Gebäude. Es ist aber eigentlich mit Physik nicht mehr zu erklären, dass ich den trage oder irgendwie dahin transportiere. Vor allen Dingen noch voll. So, und es gibt diese Momente, das kennt ihr vielleicht auch, wenn man so irgendwas ganz dringend will, dann hat man auf einmal die Kraft und die Ausdauer, sowas zu schaffen. Und ich habe es wie auch immer geschafft, diesen riesengroßen Kühlschrank mit samt seinem ganzen Inhalt dahin zu bringen, wo er hin sollte. Es waren zwischendurch Treppen noch und so. Und ich habe den da irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie es geht. Er ist ultra schwer. Alleine, ganz alleine. Mit so teilweise so MacGyver-artigen Hilfsmitteln, die dann aber auch nicht richtig funktioniert haben.
Vor allem so einen Kühlschrank kann man gar nicht gut packen. Da geht's
den kann man nicht
los.
Packen. Er hat überhaupt gar keine Griffe und wenn man hinten an dieses Gitter fasst, dann bricht's ab, weil es gar nicht zum Greifen da ist und so. Und ich habe es irgendwie geschafft, den hinzustellen. Der stand dann. Das habe ich häufiger schon mal geschafft mit solchen Sachen. So einmal im Jahr gelingt mir sowas. Und habe ich das angeguckt, habe so auf meine Hände gestarrt und habe gedacht, wie ist das passiert? Wie konnte ich das machen? Und es war eigentlich so, dass ich wie eine Ameise das wahrscheinlich vierfache meines Körpergewichts getragen habe. Einfach so. Danach ging es mir auch gut. Und jetzt habe ich mir auch nicht eingebildet, der steht jetzt an einem anderen Platz, dieser Kühlschrank. Und dann habe ich mir überlegt, ob das vielleicht bei Ameisen genauso ist. Dass die im Prinzip auch fernab jeder Physik da Sachen schleppen können, sondern die wollen das einfach ganz dringend.
Oder die sind halt ultra faul. Weil eigentlich hast du ja gesagt, das kann ich nachvollziehen, das beruht auf deiner Faulheit. Du wolltest den Kühlschrank nicht elendig ausräumen und auswaschen und dies und das und irgendwie die Gitter rausholen und so. Dann, ja. Ne, und deswegen nimmt man das Ganze, und mir geht's auch immer mit Einkäufen so, ich nehme dann lieber 17 Tüten, als zweimal zu gehen.
Und, das ist ein schöner Satz meiner Oma, eine Lebensweisheit meiner Oma, die ich euch mitgeben darf, genau zu dem Thema. Und der heißt, die Faulen schleppen sich tot und die Fleißigen rennen sich tot.
Also so oder so ist es scheiße praktisch. Ne?
Ja, naja, also sterben müssen wir alle, aber die Faulen sterben daran, dass sie zu viel genommen haben und die Fleißigen sterben daran, dass sie zu oft gehen müssen.
Ja, und Jakob stellt wieder irgendeinen Professor an, der ihm das da hochträgt.
Ja, und der stirbt an Armut. Jakob stirbt einfach an Armut, weil er zu viel Geld ausgibt für Leute, die für ihn schleppen und
Privatinsolvenz wegen Wasserdienst.
Ja, aber das fand ich, also an mir selber muss ich sagen, fand ich das beeindruckend. Dass man so eine Sachen hinkriegt, und das wollte ich einfach auch so hier als Motivationspodcast, als ich da stand, dachte ich, Leute, das muss ich weitergeben, believe in yourself, ja, ihr könnt Sachen machen, von denen man das Gefühl, also natürlich denkt man zwischendurch auch, wenn das Ding jetzt umkippt, bin ich einfach tot und so, ach so passiert sowas, ich möchte jetzt niemanden dazu anhalten zu sagen, ach komm, die Garage, die reiße ich hier alleine weg, ja. Sondern schon immer in der Verhältnismäßigkeit zu dem, was noch sicher ist und so. Aber don't stop believing, Leute. Man kann so viel schaffen. Es ist wirklich wie der Höller. Also ich habe da wirklich, bin da über mich hinausgewachsen und habe irgendeine kosmische Energie in mich aufgenommen, weil ich wollte, dass der Kühlschrank woanders steht, und zack, dann stand er auch woanders.
Aber das ist gerade Wasser auf meine Mühlen, was du erzählst, Klaas, weil ich glaube, ich habe nämlich eine kleine Laufkrise. Es ist so, dass ich ja Mitte August immer noch diesen Halbmarathon vor der Brust habe. Das sind 21 Kilometer.
Mitte August schon?
Mitte August. Und ich habe, andersrum, ich selber hatte bisher keine Zweifel, dass ich das schaffe. Und ich merke aber in meinem Umfeld, dass die Zweifel größer werden. Es ist so, dass sowohl ich bei Kai Pflaume in seinen vielen motivierenden Telefonaten merke ich langsam eine gewisse, wie soll man sagen, einen gewissen Zweifel, ob das was wird. Also ich merke das an den Fragen. Er würde jetzt nicht sagen, du schaffst das nicht, aber er fragt schon anders als vorher. Er fragt, wie viel schaffst du denn? Dann sage ich, weil ich schaffe gerade diese 10 Kilometer, die wir zusammen gelaufen sind, und ich muss ja doppelt so viel schaffen. Und Klaas, du hast ja auch gesehen, wie ich danach aussah und was das für ein gigantischer Kampf schon war. Und ich glaube, dass ich durch puren Willen nochmal 3 Kilometer draufschlagen kann. Aber dann fehlen immer noch 9. Und ich merke bei Kai, wenn ich ihm sage, ich schaffe immer noch nur diese 10, dann sagt er so, und dann hat mich mein lieber Coach Kevin, der mich ja auch versucht ja alles, mich fit zu machen, der hat auch gesagt, sag mal, schaffst du das denn? Und ich sage, ja, natürlich schaffe ich das. Und er sagt, ja, das ist schon mal gut, wenn du da auch dran glaubst. Und dann dachte ich so, Moment mal. Und dann war es so, dann war das Gespräch vorbei, dachte ich. Und dann hat er so 5 Minuten später nochmal gesagt so, ja, du schaffst das, ne? Und ich gesagt, ja. Und er sagt, nee, ist gut. Wenn du selber da dran glaubst, dann, nee, das schaffst du.
Und Jakob, ich habe letzte Woche mit Kai Pflaume telefoniert. Ja. Und ich wollte ich wollte es dir gar nicht sagen, aber er hat auch mir gegenüber
nein!
Zweifel geäußert.
Oh nein.
Auf eine sehr nette und
unverbindliche. Da ist es, so macht er das. Ja,
ja. Er hat nur gesagt, ja, also er hat da jetzt 10, das kriegt, ja, also bis 21 Kilometer ist ja schon nochmal. Ich finde, man muss den Jakob auch darin bestärken, dass er halt irgendwie im Zweifel da auch einfach mitgemacht hat.
Mitgemacht.
Du wirst es nicht schaffen, Jakob. Das ist Fakt.
Und dann habe ich, also
du hast jetzt noch 2 Monate.
Die Einschläge kommen halt näher. Und dann habe ich mich mit unserer lieben Kollegin Katha darüber unterhalten. Und dann habe ich gesagt, ja, mit dem Halbmarathon und so. Dann hat sie gesagt, naja, die 10 Kilometer schaffst du. Dann habe ich gesagt, nee, das sind 21 Kilometer. Und dann hat sie gesagt, oh, ja, 21 Kilometer. Puh, das ist sehr viel. Das ist sehr, sehr viel. Da ich gesagt, Katha, jetzt hör auf, du musst mich doch motivieren. Dann sagt, ja, nee, du schaffst das, aber es ist schon, das ist sehr, sehr viel. Tja, und jetzt stehe ich da.
Bist du ein Mensch, der so funktioniert, dass die Motivation sehr, sehr positiv laufen muss, oder kann man dich anspornen, indem man dich triggert? Indem man dir sagt, du schaffst es niemals?
Nein, stopp! Ja. Nein, ich muss positiv motiviert werden. Ich brauche eigentlich von dir, Schmitti, und von dir, Klaas, als meine Freunde, dass ihr absolut an mich glaubt. Und dass ihr überzeugt seid, dass ich das schaffe.
Also Jakob, ich bin mir da nämlich überhaupt nicht unsicher, dass du das schaffst. Ich weiß,
dass ich das schaffe.
Ja, natürlich. Also ja. A, weiß ich, dass diese positive Verstärkung, anders ausgedrückt Lob, so funktioniere ich auch.
Weil nicht lügen, nicht, ne? Sondern das ist dann schon echt.
Nein, das ist ja echt, das bringt das ja nichts. Da brauchen wir auch nichts sagen. Aber diese komische sadistische Fertiggemache, das so appelliert wird an meine Männlichkeit und so, und dann gesagt, das schaffst du nicht, du Waschlappen und so, dann denke ich mal, ja, dann fick dich, dann mach ich es halt gar nicht. Ne? So.
500 also Jahre so Militär. Weißt du, die US-Marines, die haben auch nicht gesagt, du bist ein Top-Typ, jetzt gehst du mal dahin, das schaffst du schon. Die wurden halt zusammengepfiffen und so, du bist eine Made. Du dumme Drecksau, und los geht's, hier ist dein Gewehr.
Ja, genau. Ich geh jetzt genauso zu Jakob und sag, Jakob, Private Jakob, wie groß sind Sie? Wie groß sind Sie, Private Jakob?
1,87.
Bullshit, Mund, ich kann Sie nicht hören.
Ich wusste gar nicht, dass man Scheiße so hoch stapeln kann. Und jetzt putzen Sie die Toilette mit einer Zahnbürste, dass sogar die heilige Maria ihren Arsch darauf platzieren könnte.
Aber ich bin doch keine Made.
Nein, also ist auch Quatsch. Weil ich glaube tatsächlich, das funktioniert nicht. Ich funktioniere über Lob, und so sind wir eben groß geworden, und wir sind nicht wie Schmidt, der schon in Vietnam schon vorne da im irgendwo da auf dem Acker im Loch
gesessen. Ich war doch schon in Vietnam. Im Schützengraben habe ich gelegt. Ich war im Ersten Weltkrieg. Ich war im Zweiten Weltkrieg. Mir haben sie das Senfgas ins eine Arschloch reingeschossen. Es kam mir aus dem Auge wieder hinaus. Und trotzdem habe ich da munter geschossen, dazu Wodka Lemon. Ich hatte nie ein Problem gehabt.
Was war das mit dem Wodka Lemon im Mittelteil?
Wasser mag kein Wodka Lemon.
Ist das so?
Ja, liebt er.
Ja, einfach um zu zeigen, dass ganz normal ist, dass man da praktisch mit normalen Sachen, so hast du es ja gerade so gesagt, das hat 500 Jahre Tradition. Ganz ehrlich, es wurden so viele Kriege gemacht, so viele, da kann ja wohl gar nichts dran schlecht sein. Wenn so oft Krieg gemacht
wird,
dann
muss das Spaß machen.
Dann kommst du jetzt an und bist hier Dr. Oberschlau und sagst, Krieg ist schlecht oder was? Es gibt schon 1000 Kriege wurden schon gemacht, und da wird es ja wohl irgendwas gegeben, was gut daran war, sonst würde man das ja nicht nochmal machen.
Also Klaas, du glaubst, dass Jakob die 21 Kilometer schafft.
Ey, selbst der Joschka Fischer hat einen Marathon geschafft, die mopsige Kugel. Der hat sich
da runter... Der war da nicht mopsig.
Nee, der hat sich...
Das stimmt, aber Joschka Fischer, der hat sich ja schon von ganz anderen Sachen verabschiedet vorher. Also der, ich glaube, dass du das schaffst, auf jeden Fall. Wir haben bei unserem Lauf ein Problem gehabt. Wir sind einfach zu schnell losgeschossen. Ja. Und das merkst du halt den ganzen Lauf dann. Wenn du die ersten 2 Kilometer zu schnell läufst, und das, da haben wir uns nicht vernünftig aneinander angepasst, dann trägst du diesen Fehler den ganzen Lauf über mit dir. Und wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hättest du ganz easy
11 Kilometer geschafft.
Nein,
ey, ganz ehrlich, 2 Kilometer Schmidt, ne? Jetzt hör mal auf, da rumzusticheln, ne? Ganz ehrlich, du bist froh, wenn du das mit dem Bus schaffst.
Ich sage aber auch nicht hier, Leute, Podcast, Öffentlichkeit, höre zu. Ich, Jakob Lund, werde einen Halbmarathon mit Kai Pflaume laufen.
Hat er nicht
natürlich, seit einem Jahr macht er das.
Wir haben ihn da reingequatscht, falls du dich daran erinnerst. Du bist ein dreckiger Populist.
Und ich bin auch, wie gesagt, nach wie vor der Meinung, dass ich das schaffen werde. Ich muss jetzt einfach mal, ich krieg heute die Impfe Nummer 2 reingeballert. Dann bin ich bestimmt kurz erschöpft. Aber am Sonntag, weil heute ist nämlich, welcher Tag? Mittwoch. Aber am Sonntag will ich 12 Kilometer schaffen.
Also ich glaube jetzt ganz ehrlich mal, das wirst du auf jeden Fall schaffen.
Das glaube ich auch.
Siehst du, guck mal, und wenn der
Schmidt,
der strenge
Gesicht.
Nein, hat er nicht. Ich bin der liebe Vater und Schmitty ist der strenge alte Boomer-Vater, der dich da
und
raus
und ich bin aus
Holzhalten
Weißrussland
schickt.
Adoptiert.
Genau,
Realist.
Genau. Und pass auf, genau. Und du heißt Anthony und bist bei uns adoptiert, genau.
Ja.
Pass auf.
Was ist Dad? Ich dachte, das war's jetzt. Ich muss übrigens auf ein Fazit kommen.
Ja, cooler, was? Flippiger Dad.
Ja,
erzähl doch mal.
Ja, Dad, was ist dein Fazit, Dad? Werde ich es schaffen, Dad?
Du wirst es auf jeden Fall schaffen.
Es gibt nichts Schlimmeres als so ein Dad, der halt die ganze Zeit nur sagt, egal wie beschissen die Zeichnung des Kindes ist, da immer nur sagt, alles ganz toll, ganz super, alles super. Da wachsen nämlich auch so Kraut- und Rüben-Leute aus. Wenn die ganze Pubertät durchgelobt wurden, dass die ganze Kindheit nur durchgelobt wurden, das kann es ja wohl auch nicht sein.
Oh, direkt die nächste Ansage rausgeballert, voll im Ansagenmodus, Schmitty, ne? Ansage an alle Dads.
Man muss mit kalter Hand, muss man zum Mensch gemacht werden. Mit kalter Hand.
Oh Mann, die Leute glauben das, ne?
Aber pass auf, es gibt noch eine Theorie, Schmidt, die ich jetzt nicht so abwegig finde, die mir von ZuschauerInnen zugetragen wurde, über dich, warum du immer so ausflippst, wenn ich sag, dass die Außerirdischen vielleicht unterwegs sind, ne? Oder dass die vielleicht auch schon da sind. Und da haben sich die Leute natürlich viel Gedanken gemacht, ne? Warum, also Zitat, er und seine Würmers, ne? Was das wohl alles soll, ne? Er nur wieder und so, ne? Und warum du immer gleich so aus der Haut fährst, sobald man sagt, es könnte sein, dass mal einer hier war zum Gucken, der hier vielleicht auch rumläuft und so weiter, ne? Es hat jemand gesagt, und ich, wie gesagt, das würde meinen Blick auf dich nochmal sehr stark ändern, aber ich wäre bereit, das zu akzeptieren, weil ich ein toleranter, offener Mensch bin. Die haben gesagt, dass du vielleicht, es fällt mir jetzt ein bisschen schwer zu sagen, weil das natürlich auch, vielleicht ein Stück zu privat ist für dich, Thomas, dass du vielleicht ein Außerirdischer bist.
Und dass Schmitty wie so ein Botschafter sagt, die gibt's gar nicht.
Ja, du bist hier eingesetzt worden, praktisch als Verwirrungsoffizier.
Ja.
Ja, wie so einer, der so vom Kreml losgeschickt wird, um hier so einfach Missverständnis in die Welt zu setzen und die Wahrheit anzuzweifeln.
Alien Today.
Und du willst vor allen Dingen auch nicht derjenige sein, dem es rausrutscht. Ja, von euch, sage ich mal.
Ich habe so eine Kappe auf, da, weil wenn ich die abziehe, dann klappt sich mein Kopf so nach rechts und links weg und da ist so ein ganz kleines Männlein und selbst das hasst dich, Glas.
Aber Schmitty, wie lange seid ihr denn schon bei uns? Wie lange seid ihr denn schon bei uns?
Ja, die Pyramiden überlandet. Ich hatte die absurdesten Gespräche, ne? Also unabhängig davon, dass das Postfach so komplett zugemüllt ist mit irgendeiner Scheiße, immer dasselbe Bild. Das Pentagon hat's doch gesagt. Seit wann ist das denn jetzt der Maßstab?
Sogar das Heute-Journal.
Das Heute-Journal berichtet nur, dass es Idioten gibt, die berichten, dass das Pentagon was berichtet
hat.
Genau,
das machen die ja immer, genau.
Und das wird
ja ein großes Ding. Die nehmen immer sich die dümmsten Leute aus dem Internet und berichten über die. Das machen die ja oft beim Heute-Journal. Ja. Die sagen, guck mal hier, da glaubt einer an irgendwas. Das ist jetzt unsere Meldung und danach geht's weiter mit der Regierungskrise.
Meine schlimmste... Entschuldigung.
Frisst er hier einfach?
Ja, weil
was frisst der da? Rosinenschnecke? Halt dein Maul, Schmidt. Was soll das denn? Du, die Außerirdischen kommen hierher und fressen uns die Rosinenschnecken weg.
Jetzt ist Schluss. Bis hierhin und nicht weiter.
Ich habe die absurdesten Gespräche und unter anderem auch mit Leuten, die ich bis dahin für relativ zugänglich gehalten habe.
So, also
Basti Krage ist der Schlimmste. Unser Kollege Basti.
Nein, er hat
der
recht.
Schlimmste. Der glaubt da steif und fest drauf. Selbst so Sachen wie, die Pyramiden, ne? Und sie waren schon immer da. Sie waren schon immer da. Und die fliegen da. Dann frage ich so, Basti, warum fliegen die denn mit ultra Schallgeschwindigkeit da durch die Galaxien? Und lassen sich dann hier von uns von so einem popeligen Jet abfilmen. Was soll das denn? Und dann sagt er immer nur, das ist sein Totschlagargument. Du weißt nicht mal, wie die Gedanken von diesen Wesen sind.
Ja, aber
da
hat er doch recht.
Die denken in ganz anderen. Und dann fliegen sie aber in den Blechbüchsen da übers Mittelmeer.
Wieso Blechbüchsen?
Was soll das denn? Warum hauen die so auf die Bremse? Die können mit Ultra-Warp-Scheißantrieb da rumfliegen und dann lassen sie sich von irgendwelchen US-Piloten da rumfilmen.
Herr Basler.
Was ein Quatsch. Was ein Kappes. Und wenn sie kommen, dann sollen sie ins Sommerhaus, bitte. Themawechsel.
Aber nee, ganz ehrlich, ich möchte noch mal einmal dazu sagen, ganz ehrlich, ich verstehe ja, dass sich das also so aufregt und so weiter. Ich finde auch schön, dass ich mittlerweile dass du praktisch diese Gespräche mit anderen jetzt führen musst, die dann so meine vermeintliche Rolle einnehmen.
Ich muss mir mit ihm zusammen eine Doku angucken. Ich muss mir 60 Minutes angucken, weil da hat er gesagt, oh guck mal, das sind ja nicht irgendwelche Leute, das sind ja wirklich Kampfpiloten, das sind die schlauesten im US-Militär.
Das sind so welche, die so ganz dunkel beleuchtet vor so einer Bücherwand sitzen und von ihren Erlebnissen erzählen, ne?
Ja. Und der eine sah aus, als würde er halt irgendwie tagsüber so Waschbären schießen, ne? Und so, das war das Schlauste, was die US Navy da zu bieten hatte. Und der hat halt gesagt,
also,
ja, Menschi also, gab's, habe ich gesehen.
Also, Schmitti, ich möchte dir nur mal sagen, dass, also nur damit du jetzt einfach mal, wir brauchen jetzt nicht weiter drüber reden, du kannst von mir aus deine Maske weiter aufhalten, ja? Hm. Ich finde es schön, dass ihr hier seid. Ich sage herzlich willkommen auf der Erde. Toll, dass du gekommen bist. Und ich habe auch schon mal...
With arms wide open.
Ich dachte letztens, dass Schmitti in seinem Büro, was er normalerweise nicht macht, dass er da raucht. Ich kam da rein und dachte, oh, der raucht. Warum raucht der denn hier?
Nicht.
Nee, machst du auch nicht. Das war einfach dein Finger, der geleuchtet hat. Den hast du dann ganz schnell in die Hosentasche gesteckt. So, und das und sind die Sachen schon aufgefallen und es ist auch alles nicht so schlimm. Ich sage dir einfach, du bleibst
jetzt
mein Freund.
Jetzt provoziere ihn nicht, Klaas.
Du bleibst mein Freund, egal aus welcher Galaxie du zu uns hier rübergesiedelt bist, egal
ob
von welchem
Planet. Ob grün, ob blau, ob lila, wir haben dich gern.
So ist es, genau.
Oh, und noch eine Ansage an die Follower. Ne?
Aber bitte lass dein Alien-Schleim bei dir.
Ja, ist mir scheißegal mit dem Alien. Viel schlimmer ist, mir schreiben jetzt ganz viele Leute, weil ich mich ja über die Friends-Reunion geäußert habe.
Große Analyse,
ne?
Letzte Woche.
Da habe ich ja irgendwie so nur zu bedenken gegeben, ob die Freundschaft zwischen diesen Friends jetzt wirklich so ist, wie sie dargestellt wurde. Oder ob die sich vielleicht im Privatleben jetzt nicht so viel zu...
Ja.
Und da fühlen sich jetzt alle bemüßigt, mir zu schreiben, dass die natürlich auch privat Ultra-Freunde... Und dann als Beweisführung zeigen sie so ein Teams-Call, den die da machen, oder so ein Zoom-Call... im Zuge der Reunion, wo man dann einfach alle Friends, die chatten miteinander und haben einen Videocall. What the fuck? Was ist denn das? Das sagt doch gar nicht, sie kriegen 2,5 Millionen Dollar jeder dafür. Da mach ich dir auch einen Zoom-Call. Und zwar hier Tag und Nacht. Und ihr braucht mir keiner von uns weiß. Also wenn nicht Jennifer Aniston persönlich oder zumindest eine Schwibschwägerin von ihr anruft, interessiert mich das nicht, was du denkst, ob die jetzt irgendwie beste Freunde sind oder so. Dann nehmen die sich die Zeit und machen da Screenshots
ich
von diesen Zoom-Calls und
Thomas,
sagen, guck mal
Thomas,
hier, die haben einen Zoom-Call gemacht.
Thomas, ich weiß ja nicht, wie ihr das da bei euch auf Citra Raticulix macht, ne? Aber bei uns, ne, da nehmen wir unsere ZuschauerInnen eher mal als Freunde wahr, ja, und freuen uns über konstruktives Beisteuern zu Themen, die wir gesetzt haben und fangen jetzt nicht an, die zu beschimpfen. Das machen wir nicht, ne? Wir sagen jetzt nicht, ihr nehmt hier teil an unseren Themen und ihr ergänzt unsere dann doch teilweise einseitige Sichtweise und dann fangen wir an, hier zu schimpfen wie so ein Rohrspatz. Also, da muss ich dir wirklich sagen, so geht es nicht, mein lieber Schmidt. Ich liebe mein Publikum und ich hoffe, du liebst mein Publikum auch.
Ja. Ich übersetze mal kurz. Piep, 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 piep. Blip, blip, piep, piep, piep.
Jetzt ist angekommen, ne, Schmitti?
Frech. Man nehme Schmidt mal dieses iPad weg. Das tut ihm nicht gut.
Nächste Woche haben wir Summer Breeze.
So ist es, Mensch. Da ist praktisch unser... Es ist ja so, während alle großen Podcaster, zu denen wir heraufschauen... bewundern, während die alle jetzt in den wohlverdienten Urlaub gehen. Klaas geht jetzt schon in Urlaub.
Ja, Klaas ist gerade gegangen. Ne?
Was denn? Warte, ich muss mir mal einen Kaffee machen, aber erzähl ihr mal.
Sag mal, gehst du dir einen Kaffee holen, während
ganz
wir hier
kurz
Aufnahme
eben,
haben?
Ganz kurz.
Wie frech ist das denn?
Jetzt nur rede doch mal ganz kurz, ich muss das hier kurz auslernen hier. Ich hab jetzt.
Wir hören hier Türen. Was ist denn los? Du holst dir wirklich jetzt...
Lass mich doch mal eben Kaffee... Erzähl das doch mal eben mit dem... Mach dich nicht so...
Jakob, schrei ihn an. Komm.
Nee.
Piep, piep,
ich erst mal
piep, piep, piep.
Warte jetzt, bis er fertig ist. Frech, ey. Das ist frech.
Das nächste Mal nehme ich mir einen Gameboy mit.
Ja. Oder ich lese dir mal die Zeit oder so.
Moment!
Er ist immer noch nicht da.
Boah, wie frech, ey.
Ich höre die Maschine.
Das ist die größte Frechheit, die ich je erlebt habe.
Komm, wir gehen einfach. Komm, wir gehen.
So, ihr könnt noch Reifen wechseln oder so.
So, so.
So, tschüss.
So, geht los.
Ja, ich wollte wirklich noch über das Sommerhaus.
Ja, na klar, machen wir, aber dafür brauche ich erstmal einen Kaffee, sonst halte ich das nicht durch.
Frech, ey. Frech, frech, frech.
Also, Sommerhaus der Stars. Ich möchte mal sagen, ich habe mich vorbereitet.
Nächster. Erstmal sagen wir Folgendes. Nächste Woche beginnt hier die Summer Breeze. Während alle arrivierten Top-Podcaster in diesem Land, zu denen wir auch schon, die wir bewundern, liebe Grüße, alles Liebe, während die jetzt natürlich auch in den wohlverdienten Urlaub gehen, nehmen wir euch in den wohlverdienten Urlaub mit. Das ist die Baywatch Berlin Summer Breeze. Urlaub mit deinen Lieblingspodcastern. Ganz egal, ob Malediven oder Mallorca. Ihr seid dabei. Guter Live-Jingle, oder? Habe ich mir in der Sekunde ausgedacht.
War richtig gut.
Schön, ne? Das war ich jetzt auf der Autobahn. Ich habe mein Handy, ich habe erst Spotify leer gehört auf dem Handy und dann konnte ich es nicht aus, dann musste ich Radio hören auf der Fahrt von Köln nach Berlin. Und du fährst wirklich einmal durch die komplette Radiolandschaft in Deutschland von NDR über MDR, startest beim WDR in Nordrhein-Westfalen und das ist ja alles eine Scheiße. Also das ist ja nicht im Worte zu fassen. Die eine, weißt du, da fahre ich durch Sachsen, glaube ich, oder Sachsen-Anhalt und dann sagen die, ja, ihr seid ja wahrscheinlich auch mit so einem kleinen Akzent drin. Ihr seid auch wahrscheinlich auch gerade auf dem Weg nach Hause. Und wenn ihr da jetzt gleich beim Supermarkt haltet, dann haben wir gleich eine schöne Aktion für euch. Dranbleiben nach DJ Bums geht's weiter. Jetzt noch schnell 50 Euro gewinnen bei unserem Quiz anrufen. DJ Bums. Also furchtbar. Da sollst du beim Radio anrufen, um 50 Euro zu gewinnen. Was ist das denn für eine Kacke, ey? 50 Euro. Wo sind denn die geilen Reisen? Da hast du dann irgendwie nochmal, was weiß ich, einen Motorroller gewonnen für 50 Euro.
Musst du noch die Hälfte ans Finanzamt
abgeben. Abgeben, genau. Also wirklich ja, ein Horror, was in der Radiolandschaft ist. Also es ist ja natürlich nicht alles schlecht und es sind viele tolle Leute, die versuchen, gute Sachen zu machen, aber das war wirklich eine Katastrophe. Mir hat es aus den Ohren geblutet vor Ekel. Und das Einzige, was man wirklich noch hören kann, ist Deutschlandfunk. Das ist wirklich gut, da bist du
ich
immer
gut. Ich habe mich richtig geekelt von mir selber. Ich habe auch Radio gehört, auch so genau sowas, ne? Und da ging es die ganze Zeit immer und dann machen die mir Geräusch des Tages, ne? Geräusch des Tages und das ist so schwierig, das Geräusch, dass da wirklich 2000 Leute anrufen, die es nicht wissen.
Ja.
Und dann der 2001. kriegt dann vielleicht was und dann bin ich halt schon so eingestellt und denke mir, boah, ey, Radio und so, ne? Mach da irgendwie sowas, ne? Und Abwasch und so. Und dann höre ich auf einmal meine eigene Stimme.
Hä?
Und dann denke ich so, ich bin selber schuld. Ich bin selber schuld. Wie verbohrt bin ich eigentlich, dass ich nicht merke, dass ich so oft mit meiner Kritik an der vermeintlichen Medienlandschaft oder mit meiner Kritik an bestimmten Typen, die da irgendwie so im Fernsehen sind, wie oft merke ich eigentlich nicht, dass ich da auf mich selber zeige? Ich raff doch gar nichts mehr. Manchmal muss einem das so plastisch vor Augen geführt werden, denn nämlich der Podcast von Barbara Schöneberger wird ja an alle möglichen Radiostationen übertragen.
Ach so.
Und da war ich ja zu Gast und auf einmal höre ich mich da irgendwas da labern und ich denke vorher schon, denke schon, halt dein Maul, so, bis ich merke, das bin ich selber. Irgendwelchen Quatsch, den ich schon 100 Mal erzählt habe. So, und ich höre das noch so und ich denke, boah, nicht das schon wieder, ne? Bis ich dann so realisiere, das bin ich und ich komme aus dem Radio und ich hasse mich gerade selber. Und ich glaube, das passiert mir, ich denke euch hier und da auch, ganz schön häufig, dass wir hier sitzen und immer so denken, wir sind hier die Einäugigen unter den Blinden. Aber allzu oft, muss ich sagen, machen wir zumindest das eine Ohr, was offen wäre, freiwillig zu.
Das stimmt, aber wir spielen dazwischen nicht, was gerade ein Riesenhit ist offenbar in Deutschland, habe ich bei jeder Radiostation gehört. Und das ist vielleicht der einzige Unterschied, dass wir diese schrecklichen Lieder nicht spielen. Es gibt jetzt eine Band, habe ich schon wieder vergessen, wie die heißt, die hat Dragostea den Tail gecovert und singt das auf Englisch, auf diese Melodie. Also und das, da gibt's jetzt ein neues Lied drum. Das ist jetzt wieder ein neuer Hit, ja. Grauenhaft.
Sag mal, kennt ihr, das wollte ich euch auch fragen, kennt ihr Olivia Rodrigo oder so?
Nee.
Die ist auf 1.
Ist auf 1, genau. Ich fahre nämlich an einer S-Bahn vorbei, global und in Deutschland, ne? Ich fahre an einer S-Bahn vorbei und sehe ein riesengroßes Bild von dieser Frau, von dieser Sängerin, mit dem Namen daneben und dem Namen von dem Hit und so. Und das war wie in so einem Film, wo praktisch einem als Zuschauer des Films erklärt wird, dass derjenige jetzt ein Star ist und so. Und dann sieht man so überall Plakate von dem in der Stadt. Man weiß aber ja natürlich als Zuschauer, das ist nur für den Film so, ne? Und so ist mir das in echt vorgekommen und ich habe gemerkt, alles klar, ich krieg's einfach nicht mehr mit. Ich habe mir dann das Lied angehört, habe ich noch nie gehört.
Das wusste ich auch nur, weil ich irgendwie auf die Charts gesehen, wir kriegen die ja zugeschickt, so auf der Arbeit. Und ich habe auch gedacht, wer zum Teufel ist Olivia Rodriguez oder wie auch immer?
Ja,
dass die gehört. Da oben Platz 1 belegt. Aber seit Wochen. Bestimmt
klasse Musik. Also ich will zusammenfassen, Summer Breeze nächste Woche, Urlaub mit uns. Wir nehmen euch mit in unseren Urlaub, machen tolle Sachen, wir unternehmen, wir machen Picknick zusammen, wir essen Wassermelone. Ja, also wir machen einfach den Podcast weiter. Mhm. Das ist eigentlich die Wahrheit. Aber es gibt ein neues Cover.
Lumpe. Wir sind schon auch besser gelaunt, muss man sagen, weil
wir
ja Urlaub ist.
Sommerlich drauf.
Ja.
Sommerlich sind wir drauf.
Also ich habe so halb Urlaub, also ich bin da immer mal wieder, immer zwischendurch mal dann hier bei Check und mach das hier. Das macht mir aber großen Spaß. Insofern, insofern bin ich auch ein bisschen sommerlich drauf, muss man sagen.
Also alles, was wir angemahnt haben bezüglich Verstehen Sie Spaß, keine Runderneuerung, nicht irgendwie da jung und fresh und gut gelaunt neu. Genau das machen wir aber mit Summer Breeze.
So ist es.
Wir kommen da runderneuert und mit
fresher, jünger, ja. es riecht gut nach Flieder und Wasser.
Kein Aufgerege mehr, keine Zuschauer, Zuschauerinnenbeschimpfung, also es ist alles einfach nur gut.
Also die Summer Breeze ist der einzige Urlaub für die Ohren. So, Sommerhaus der Stars wird wieder angedreht und es ist jetzt klar, wer dabei ist und wir haben keine Zeit mehr, wir müssen aufhören, aber ich sag jetzt kurz die Namen und ihr gebt eine kurze Einschätzung.
Ja.
Erstes Paar, Mola Adebisi und Adelina Zilai.
Sehr gut, auf folgenden Grund, Mola Adebisi hält sich nach wie vor für einen
gigantischen
Star und wird dann darüber, also er hält sich auch für schlauer als jeder, der sonst im Haus ist und darüber wird er stolpern.
Und er hat eine ganz kurze Zündschnur, wie man aus dem Dschungel weiß, dass er ganz leicht zu reizen ist und ich glaube auch, also es ist eine explosive Mischung, wird richtig für Stunk.
Er ist nämlich noch kein Murmelpromi. Nee.
Also ich habe letztens sogar was gegoogelt zum Thema Mola Adebisi, denn der hatte mal irgendwie so eine Unterhosenkollektion, die hieß Molali, glaube ich, ne? Und der hatte aber auch dann mal so eine Special Edition Viva Unterhosen, ne? Wo oben am, wo sonst Calvin Klein steht, ne, steht dann praktisch in dem Blau-Gelb steht dann da Viva. Und ich dachte, wenn es da noch irgendwo einen Restposten gibt, die würde ich mir kaufen. Und dann würde ich die anziehen. So, und dann habe ich tatsächlich. Habe ich mich erwischt dabei. Ich habe komische Sachen gegoogelt. Ich habe in einer Reihe gegoogelt: Mola Viva Unterhose. Kam nichts bei raus, kann ich schon mal sagen. Und dann habe ich aus irgendeinem Grund, stand direkt darunter Gerhard Schröder Pappfigur, weiß ich auch nicht mehr, was ich mit dem noch wollte. Vielleicht hatte das auch miteinander zu tun, ich weiß es nicht. Wenn es original verpackte Viva-Unterhosen aus dieser Mola Adebisi-Kollektion noch in irgendeinem Keller gibt, auch bevor Mola Adebisi da ins Sommerhaus geht und dann erstmal weg ist, möge man mir doch zuschicken, ich wäre bereit, über dem üblichen Marktpreis zu zahlen.
Wenn es noch Tickets gibt für Deutschland gegen Frankreich in München, dann wäre ich bereit, da gerne hinzugehen.
Da wäre ich auch bereit.
Super. Marie Hofbauer und Benjamin Ryan Melzer.
Kenne ich nicht.
Haben die was mit unseren Melzer zu tun? Haben die was mit unseren Melzer zu tun?
Nee, gar nicht. Ist irgendwie ein Unternehmerpaar, auch nie gehört. Lars Steinhöfel und Dominik Schmidt.
Ja, der ist von Soap.
Er ist von Unter uns, ne?
Ja.
Ihn kennt man von Unter uns. Sagt mir leider gar nichts, kann ich nicht einschätzen.
Nee, da wird nur zum Tragen.
Und sein Mann, kennt man den irgendwoher?
Kennt man nicht.
Oder ist der nur sein Mann einfach?
Ist der
so.
Mann.
Weil die Ehepartner sind ja nicht zwangsläufig auch schon vorher
genau.
Berühmt, ne?
Ja. Kennt man. Okay. Michelle und Mike C.'s Montbalien.
Bitte?
Mountbatten?
Nee, nicht
Mountbatten. Da haben wir mal richtig was ausgepackt, was?
Ja.
Nee, sie ist irgendwie bekannt von Michelle Montbalien ist bekannt aus Rosenheim-Cops und ein Tatort spielt sie wohl mit.
Oh, das klingt aber alles sehr, sehr langweilig.
Ja, Moment, die suchen ja nicht immer nur nach Promigrad aus, sondern auch nach ein bisschen nach, wie kann man das jetzt euphemistisch formulieren, nach verrückten Hühnern.
Die kennst du, Schmitty, Peggy Jerofke und Stefan Jerkel aus den Auswanderern.
Also er wird rausfliegen, also das ist nur ein bisschen schwierig, der Steff, der wird rausfliegen nach 3 Tagen. Und dann wird wieder die Diskussion losgehen, was darf man zeigen und ist das überhaupt noch...
Achso, weil der so Temperament hat, oder
wie? Nee, weil der hat zumindest bei Promis unter Palmen mal überzeugt dadurch, dass er sehr sexistisch war und sagen wir mal, ein Macho alter Schule, mal 100. Ui. Wenn er was getrunken hat, noch ein bisschen mehr. Ei. Eigentlich bei Deutschland ist der so ein bisschen verrückt, aber ganz sympathisch und ganz eher einer der normaleren aus dem Ensemble. Aber er hat sich, der kam in das Sommerhaus und wollte da unbedingt Krawall ab der ersten Minute. Und entweder kann ihn seine Peggy davon abhalten und dann ist er ein potenzieller Gewinner. Fürs Sommerhaus. Oder sie kann ihn nicht abhalten und dann kracht sie, dann ist er nach 2 Tagen raus und dann heißt es, der musste leider gehen und.
Highway to Robins. Ja. Hier ist ein paar, auf die freue ich mich extrem. Ich glaube, sie sind der Geheimtipp in diesem Jahr. Roland Heitz und Janina Korn. Da sagt ihr, Moment mal, wer sind denn Roland Heitz und Janina Korn? Er ist Theaterregisseur, 63,
Deluxe.
Und seine Freundin ist Schauspielerin und Musicaldarstellerin, in Klammern 37. Da erwarte ich mir ganz viel. Es wird viel Großmimentum sein. Ja. Da wird viel Seidenschal-Atmosphäre auf dem Campingstuhl treffen. Und das ist, glaube ich, gut, wenn der Senior Seidenschal sich da das Erdnussbutter-Toast macht, ohne Toaster.
Ah, ja.
Samira und Yasin Chilingir, Entschuldigung, wenn ich das falsch ausspreche, sind von Love Island ein Paar.
Sagt mir ganz kurz Love Island, was ist da nochmal, ganz in einem Satz, was das Konzept da gewesen, was mussten die da tun?
Das ist im Grunde ist das die Ausbildungsstätte für alle anderen Formate. Aber da muss ja die Anerkannte, das ist wie die Berufsschule für das Personal vom Sommerhaus. Das
stimmt, ja.
Da treten die das erste Mal auf, da geht es nicht darum, dass da Promis kommen, sondern es sind sehr gut aussehende junge Leute, die gerne im Fernsehen, in so Formaten wie das Sommerhaus oder Dschungelcamp.
Die gerne balzen, lieben und küssen.
Das ist ein Durchlauferhitzer.
Sehr schöne Muskeln und einen sehr guten Body. Also so als Musterbeispiel Elena Miras ist daraus erwachsen.
Ja.
Ah ja.
Schön. So eine Art Petrischale für
große Mike Halter.
Ja, so eine Akademie ist das letztendlich.
Genau.
Das sind aber auch so Auffüller dann. Das ist so, wenn man das Ensemble eigentlich fertig hat und dann kann man hat 8 Stück, braucht aber 12.
Du hast ja auch teure Gagen und du brauchst auch günstige.
Da holt man auch 4 Leute von Love Island.
Paar Murmelpromis.
Ja, das ist praktisch wie so eine Zuchtfarm für Auffüllpromis.
Ja, genau.
So, Almklausi und Marita.
Oh, den finde ich süß, den Almklausi.
Almklausi kennen wir vom Promi Big Brother so ein bisschen.
Ich kenne ihn gar nicht, ich kenne ihn nur von Foto und seinen Namen. Und ich finde, er hat so eine süße Inka Bause-Frisur.
Stimmt, ja.
Und der sieht ja so aus, so ein bisschen so wie Inka Bause oder hier wie Ross Anthony oder so. Und der hat so ein bisschen so eine 2011-Frisur. Also auch in der Bubble, in der er ist, auch da 2011. Und er heißt Almklausi. Das finde ich irgendwie so süß.
Ich glaube, der wurde so als möglicher Sympathieträger oder Überraschungsgast, wo man dann merkt, ach der, guck mal, der ist ja gar nicht so schlimm, ist zwar so ein Ballermannsänger oder wie auch immer, aber eigentlich der vernünftigste.
Ist der denn lieb? Kennt ihr den?
Ja, von Big Brother kenne ich den.
Ich weiß gar nicht mehr. Im schlimmsten Fall ist er langweilig.
Langweilig, nett so irgendwie, ne? So ein bisschen neutral. Ja, du brauchst ja irgendwie so ein Löschblatt.
Das war's jetzt?
Das war's, ja. Das ist die Truppe.
Ja. Da muss man hart glauben an das Format.
Da muss man sehr hart dran glauben und man muss hoffen, dass da die Weichen richtig gestellt werden, weil wir wollen ja nicht wieder ein Format sehen, wo irgendwie Alkoholiker vorgeführt werden und wo man das Gefühl hat, gleich wird sich gekloppt. Ne?
Nee, aber wir wollen auch nicht so die Verweisung. Also Dieter Bohlen hat die Leute beleidigt, das hatte irgendwann mal vor 100 Jahren dann Unterhaltungswert, dann kam The Voice und hat gesagt, wir behandeln hier alle gut, hier ist alles gut, alle happy, happy, happy. Das ist auch eine sehr gute Sendung, die ich aber deswegen auch nie gucke.
Also ich würde mir wieder einen Mittelweg wünschen, also um Klaashofer Umlauf zu zitieren, also das Comeback der Stinkejacke ist mir lieber als das Comeback der Ohrfeige.
Ja.
Also,
das ist unsere Wünsche an
Klaas. Aber ich möchte nur die Stinkejacke geben.
Ich möchte ganz kurz nochmal
sein.
Ich möchte zum Ende nochmal sagen, ich bin großer Fan von The Voice. Ich gucke das gerne seit Staffel 1 und jede einzelne Ausgabe. We love to entertain you. ProSieben Sat 1. Das ist meine Sendergruppe.
Mhm.
Meine auch.
Unsere auch und wir liebe Grüße.
Finde ich sehr gut, The Voice.
Finde ich auch sehr gut. Guckst du mal gern.
Ja, immer spricht toll. Für sich, ein TV-Klassiker.
Ja. Leute, wir packen jetzt den Koffer für die nächste Woche. Also ich versuche ein Bild zu malen. Wir packen jetzt den Koffer, überlegen jetzt, welche Badehose darf mit in die Summer Breeze, die bunte oder die unifarbene. Wir gucken, dass die Schläppchen da sind, dass wir uns keinen Fußpilz holen an der Dusche. Und stellen so ein bisschen auf den Urlaub ein.
In meiner Heimatstadt, in Homburg, ne,
ja,
wurde mir jetzt ganz viel auch zugeschickt und berichtet. Da hat jemand in der Talstraße den Wurstautomat leergeräumt. Nachts.
Was habt ihr
da? Nämlich Wurst und Grillfleisch.
Ihr habt einen Wurstautomat?
Bitte? Ja. Und der wurde komplett leergeräumt. Der hat einen Zettel hinterlassen, wo er sich dafür entschuldigt.
Aber da,
kein Scheiß. Den ganzen Automat da leergeräumt.
Aber da versteht man langsam dieses Zitat von diesem einen Fabrikchef, der gesagt hat, die Wurst ist die Zigarette von morgen, ne? Wenn es jetzt schon Automaten gibt.
Das ist aber wirklich ein Knaller, der Automat.
Ja, du, das glaube ich. Wenn man nachts aufwacht, schweißgebadet und sagt, ich brauche jetzt ganz dringend mal nochmal eine Mettwurst, dann holt man sich ein bisschen Kleingeld aus dem Schälchen und zieht sich einfach nochmal eine geile Mettwurst und isst die erste auch direkt vom Automaten.
Auf dem Dorf gibt es halt noch ein paar Regeln und dazu gehört auch, dass nicht wie hier, wo alles den Bach runtergeht in Berlin, die Geschäfte nicht 24 Stunden geöffnet haben, ne, ja, und man nachts um zweimal noch zu Kaisers geht oder zu was weiß ich,
ja,
und sich da die Wurst holt, sondern dann fährt man in die Talstraße an den Wurstautomat, von der ortsansässigen Metzgerei befüllt, mhm, und nimmt da erst klassisches Grill und Wurstgut raus.
Wurstgut.
Nur leider muss man jetzt drauf verzichten und das zum Start
erinnert mich,
jemand ausgeraubt hat.
An Werner Beinhardt. Habt ihr auch Wurstblinker? Und Lapskaus?
Ja.
Na gut. Also komm, Leute, ich muss jetzt, was müsst ihr denn machen? Habt ihr jetzt Ferien eigentlich oder denkt ihr euch irgendwelche Arbeit aus? Oder was?
Jetzt wird gearbeitet.
Was macht ihr denn? Was jetzt arbeitet ihr denn jetzt? Was müsst ihr denn noch machen?
Heute sind Mitarbeitergespräche bei Late Night Berlin.
Ah ja.
Ich triff Janine Ullmann.
Du triffst Janine Ullmann?
Ja. Oh. Die wollte mal auf einen Kaffee rumkommen.
Ja, cool.
Ja, dann viel Spaß.
Gut Kaffee.
Ja.
Buongiorno.
Ja, dann viel Spaß dir.
Danke, danke. Alles Gute.
Alles Liebe.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Hi, hier ist der G-Spot von Stefanie Giesinger. Ich weiß, es klingt lustig, soll es auch sein, aber G-Spot ist mein absoluter Lieblingsort auf der ganzen Welt. Es ist der Podcast, wo ich über alle Themen sprechen möchte, die mich interessieren. Und das sind unter anderem Themen wie Sex, Beziehungen, Freundinnenschaften, Gesundheit, mentale Gesundheit. Ich habe unter anderem auch mit Anna Adamian über das Thema Kinderwunsch, was auch ein Tabuthema ist, und Endometriose gesprochen. Ich konnte echt viel mitnehmen aus dem Gespräch und ich hoffe, dass euch der Talk auch gefällt. Also hört gerne mal rein und wir hören uns bei G-Spot.